Gudi, ihr Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi,
ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Und wie geht's dir so?
Müde wie immer.
In den anderen Folgen warst du öfters fit?
Nee, seitdem der Alltag mich eingefangen hat, bin ich jetzt wieder. Hat nicht so lange gedauert.
Bist wieder müde wie immer.
Ja.
Aber.
Ja.
Wir haben einen Gast.
Und das freut mich.
Ja, ja. Mich auch.
Mach der Michael so ein bisschen ist da. Fit.
Mach dich fit? Mach dich fit?
Ja. Aber ja, Gäste machen mich immer fit.
Achso, okay, ja. Verstehe. Ja,
sorry.
Ich wiederhole nochmal, Michael ist da. Und ich fange einfach direkt an. Also ich würde dich vorstellen als, haben wir ja kurz schon vorab drüber gesprochen, vom Straßenkind zum Sozialarbeiter.
Genau, das trifft es auf jeden Fall sehr gut.
Was auch dein aktueller Beruf ist, ne?
Genau, ich bin Sozialpädagoge.
Pädagoge sogar?
Pädagoge, ja.
Studiert?
Ja.
Echt jetzt?
Ja, ja, ganz ehrlich.
Nein, also.
Ja, hey, ich höre das so oft, ja, wirklich, wirklich, ja, ja, wirklich. Ich war erst auf der Fachschule für Sozialpädagogik,
ja.
Habe dort meinen staatlich anerkannten Erzieher gemacht und musste dann nochmal ein Fernstudium dranhängen,
ja.
Weil man vor 14 Jahren mit einer Erzieherausbildung nicht in der offenen Jugendarbeit arbeiten konnte, durfte. Das heißt, ich musste dann nochmal 2 Jahre ein Fernstudium dranhängen und eine Diplomarbeit schreiben, etc. Also, yes.
Also so richtig studiert, ausgebildet, alles drum und dran.
Ja. Yeah. Ich hatte eigentlich schon immer was in der Birne, also so ist es nicht. Ich habe sogar 2 Ausbildungen. Ich habe noch was gelernt.
Ja?
Ja, doch, was hast du noch gelernt? Gelernter Bürokaufmann.
Auch das?
Auch das, ja.
Auch das.
Auf der Mainzer Landstraße bei Fiat habe ich gelernt.
Sehr gut. Ich finde es auch mal schön, ich muss ja jetzt diese Position hier ergreifen, um einfach mal, wie sagt man das denn so schön, so abzustempeln. Weil das machen ja viele, ne?
Ja, ja, das auf jeden Fall.
So, wenn, gut, einige Leute werden dich kennen, einige Zuhörer von uns vielleicht nicht, aber wenn man dann dein Coverbild bei uns auf der Folge sieht, wird es auch Leute geben, die sagen, ach, echt?
Yeah.
Der hat studiert?
Habe ich sehr, sehr oft gehabt, wenn ich dann gefragt werde, was ich so von Beruf bin, dann sage ich, ja komm, rate mal, dann kommt von Bauarbeiter bis Maler, Lackierer bis Karosseriebauer kommt alles, aber es kommt kein Bürokaufmann, also kein kaufmännischer Beruf oder halt meine Sozialarbeit.
Aber es ist eigentlich traurig.
Ja. Ist, muss man sagen, ist leider typisch, ne? Dass man irgendwie abgestempelt wird aufgrund seines Äußeren. Ja, ja, natürlich. Ich bin ja auch zum Beispiel Deutsch-Afroamerikaner und bin hier bei meiner deutschen Mutter groß geworden, wurde aber auch nie von der Gesellschaft als Deutscher anerkannt. Einfach aufgrund meines Äußerlichen.
Ja.
Also deswegen, ich bin es gewohnt, ich bin so aufgewachsen, macht mir nichts aus.
Ja, aber ist cool. Also ich finde, wenn man so damit umgehen kann, schon sehr, wie soll ich sagen, also ist schon fast so eine gewisse Stärke, die man sich aber auch aufbauen muss wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich. Also ich würde mal so sagen, als Kind ist es nicht einfach gewesen, jetzt bezüglich meiner Herkunft, meiner Identität.
Ja.
Weil ich halt, wie gesagt, bei meiner deutschen Mutter aufgewachsen bin, ziemlich deutsch. Und vom äußerlichen Erscheinungsbild aber halt aussehe wie so ein richtiger Kanake.
Ja.
Oh, und dann bin ich in die Schule gekommen und dann Michael, Robert, Eich, mein früheriger Name war Eich. Ich habe meinen Namen erst 2005 geändert, also auf White von meinem Vater her. Und dann haben die immer einen Eich gesucht. Also Michael Eich, wo ist der Michael Eich? Dann habe ich hier die Finger gehoben und dann gab es erstmal wirklich Entsetzen, Staunen. Wie, du bist doch kein Eich. Doch, doch, ich bin Eich. Dann musste ich mich erstmal erklären, ich bin halb Deutscher, halb Afroamerikaner. Deswegen diese schöne Mischung, diese schöne braune Haut.
Ja, auch hier in Frankfurt. Wir hatten ja schon viele Gäste, die einen ähnlichen Hintergrund hatten. Mhm. Und wir haben auch drüber geredet, weil das war ja in Frankfurt eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es kam halt öfter vor, weil ich meine, die Amis waren hier und so weiter und so fort. Also, dass es nicht einfach war und so, das mal beiseite gestellt, aber dass dann immer noch diese Überraschung da ist, nein, wundert mich nicht, aber es ist schon ein bisschen.
Ja. Also, ich habe da wirklich schon richtige krasse Sachen erlebt. Auch hier mit Fitnessstudio damals, McFit hat neu auf der Mainzer Landstraße aufgemacht. Kann ich mich noch erinnern, bin ich hingegangen, wollte ich mich dort anmelden, denke mir, geil, 24 Stunden, 15, 16 Mark oder Euro, keine Ahnung, was das gewesen ist. Und es hat sich aber rumgesprochen, dass dort zum Beispiel Kanaken, Ausländer sozusagen weggeschickt worden sind. Es hieß dann, die sollten sich wirklich schriftlich bewerben an die Hauptzentrale. Und
nur zu trainieren.
Genau, und dann würdest du halt Bescheid bekommen. Oh, yeah. Ich mir gedacht, okay, gut. Bin ich zurück. Ich habe ja gesagt, ich habe auf der Mainzer bei Fiat gelernt, habe mich dann so eine halbe Stunde später ans Telefon gesetzt, habe dann dort den McFit angerufen, habe gesagt, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Robert Eich, ich bin hier Auszubildender bei Fiat auf der Mainzer Landstraße, Ihr Fitnesscenter kommt mir sehr gelegen, wie sieht's denn aus? Ja, kein Problem, kommen Sie rüber, bringen Sie Personalausweis mit und Bankdaten. Habe ich gesagt, ja, Kapazität, und so, ja, kein Thema, kann ich mich direkt anmelden? Sagt er, ja, sage ich, okay, ich komme dann in meine Mittagspause nochmal, beziehungsweise nach Feierabend. Hab dann auch um 16 oder so, 17 Uhr Feierabend gemacht, bin dann rübergelaufen. Der Typ guckt mich an, denkt, ja, du warst doch heute schon mal da, so heute Morgen oder keine Ahnung, wann das war. Dann habe ich gesagt, ja, mein Name ist Michael Robert Eich. Und dann hat er wirklich dumm aus der Wäsche geguckt. Dann habe ich gesagt, hier, was denn das? Da wollte ich mich verarschen, das ist doch reine Schikane, bla bla, Rassismus, keine Ahnung, was ich dir da alles in den Kopf geworfen habe. Hat er zu mir gesagt, ja, komm doch bitte mit ins Büro und ich will dir was erklären und so. Bin ich mit ihm ins Büro und sagte, ja, du musst uns verstehen, wir wollen nicht ganz Istanbul hier haben. Wortwörtlich, 1:1.
Wow.
Habe ich damals aber auch, bin auch zur Presse gegangen, das wurde auch alles aufgenommen. Und dann habe ich mich da nie angemeldet. Also. Aber das war halt McFit zur Öffnungszeiten. Die wollten keine Schwarzköpfe.
Also ich bin etwas schockiert, ich meine es ernst.
Ja gut, das ist halt das Ding, ich sag mal so, wenn man als typischer Deutscher, auch vom Aussehen, sag ich mal jetzt wie wir vielleicht, dahin geht, dann kennt man solche Sachen gar nicht.
Mhm.
Ne? Also ich war auch bei McFit sogar in der Kunst, also, wo man sagt, okay, war gar kein Problem. Deshalb ist, glaube ich, das sind so Themen, wo man das wirklich nur vom Hörensagen kennt und wo man sich nicht mal annähernd vorstellen kann, wie das im Alltag aussieht. Mhm. Also
wie gesagt, ich glaube, ein halbes Jahr später gab es einen ganz großen Artikel, dass die ein bisschen rechtsorientiert gewesen sind und eigentlich andere Vorstellungen hatten mit ihrem Fitnessstudio in Frankfurt-Griesheim neben der Ahrenstraße. Also ist nicht so aufgegangen mit dem, was die geplant hatten.
Also okay, ganz kurz, da muss ich auch sagen, also sorry, wenn du in der Gegend ein Fitnessstudio eröffnest.
Das war nicht so gut durchdacht, würde ich mal sagen. Nee,
da musst du offen für jedermann sein, so.
Ja.
Als Kunden.
Aber ganz kurz, in der Anfangsphase, haben die nicht mit den Klitschkos sogar geworben? Immer?
Ja, genau, ganz am Anfang.
Also da wird dann auch Unterschiede dann.
Ja, so Osteuropäer, wie jetzt die Flüchtlingskrise, ne? Sind ja auch zwei Welten.
Ja, also, stimmt.
Traurige Realität.
Leider ja. Aber war das auch in der Schule wirklich durchgehend? Schlimm? Du bist ja, ganz kurz, wir müssen es ja für die Zuhörer mal kurz erklären, oder Zuhörerinnen, Entschuldigung, man muss ja beides erwähnen. Sossenheim aufgewachsen, ne? Frankfurt-Sossenheim.
Also eigentlich bin ich gebürtiger Sachsenhausener. Ich habe meine Kindheit in Sachsenhausen verbracht.
Bis wann?
Bis 1989. Bin damals aus drei Grundschulen rausgeflogen. Bin dann ins Heim gekommen, war dann in Edstein im Heim für schwerziehbare Kinder 2 Jahre und dann ist meine Mutter nach Sossenheim gezogen. Das heißt, ich bin 91 dann nach Sossenheim gezogen. Also 90 bin ich schon so halb gependelt, so zweimal die Woche, alle 3 Wochen durfte ich nach Hause übers Wochenende. Mhm. Aber meine Kindheit habe ich wirklich in Sachsenhausen verbracht, also Sachsenhausen-Herz hier, Paradiesgasse, Elisabethenstraße, Pizza Petro oben drüber, und 90, 91 bin ich nach Sossenheim gezogen.
Und dann aber da auch weiter groß geworden, auch zur Schule gegangen, ne?
Genau. Genau, in Sossenheim ist auch eine ganz interessante Geschichte gewesen. Also meine Mutter musste dann umziehen, weil mich keine Schule mehr in Sachsenhausen genommen hat. Ich war auch in Oberrat auf der Schule.
Warst du so schlimm?
Ja, ich war schon so ein kleiner, das war nicht der Teufel. Und ja, dann nach Sossenheim gezogen. Wie gesagt, habe dann auch erstmal eine Zusage bekommen von einer Schule in Sossenheim damals. Da war ja auch eine Hauptschule, glaube ich. Nee, warte mal, wie alt war ich denn? 11, warte, bin ich zurück. 10, 11, doch, so, ich war ungefähr 10, 11 Jahre alt, weiß ich gar nicht mehr, 4., 5. Klasse, wie auch immer, Zusage bekommen und dann hierher gezogen. Dann hat der Schulleiter meine Akte bekommen und hat mich direkt am ersten Schultag eigentlich schon wieder der Schule verwiesen.
Ohne dass du was gemacht hast, nur wegen der Akte?
Nur wegen meiner Akte, weil die halt nachträglich kam und dann hat er gelesen, was ich so in meiner Vergangenheit gemacht habe. Und dann
auch schlimm, dass du sagst Vergangenheit, weil also wir reden hier über Kinderschulzeit.
Ja, ja, so. Kinderschulzeit.
Das ist so wie, wenn du, keine Ahnung, als Beispiel einmal im Knast warst und kriegst halt schwer eine Ausbildung.
Ja.
Und da reden wir aber dann, würden wir dann über Erwachsene in Anführungsstrichen reden.
Ja.
So, wir reden jetzt gerade über Kinder zwischen
10 Jahre.
Also zwischen, keine Ahnung, 6 und 11.
Ja, was auch interessant ist, früher gab es diese Begriffe ADS und ADHS und so, die gab es ja früher nicht. Und früher bei mir hieß es, ich bin schwer erziehbar. Ne? Also der Junge hat so viel Energie, der ist schwer erziehbar, keine Ahnung was. Aber wenn ich das heute so, ich sehe ja viele Kinder, die so sind, wie ich früher gewesen bin. Ne? Ja. Da wird ganz anders umgegangen, also viel besser. Aber zu meiner Zeit war das einfach, wurdest du abgestempelt.
Ich wollte gerade sagen, abgestempelt, genau.
Ja. Allein dieses Wort schwer erziehbar finde ich schon sehr grenzwertig, muss ich sagen.
Ja.
Also so Erziehung und so weiter, das ist eh so, ist schon so ein Wort, wo man sagt, okay, wenn man weiß, was man damit meint, ist das wieder so eine Sache, aber so, ist, ja, schwierig. Und dann schwer erziehbar, so ab, so einen Stempel zu haben.
Ja, das ist ein Stempel.
Ja.
Also, genau.
Ja, vor allem, dann kannst du machen, was du willst. Du hast, bist abgeschmiert, wie gesagt, schon.
Vor allem als Kind. Also du hast diesen Stempel, du kannst nicht dagegen wehren, eigentlich. Also,
ja. Ne? Ja, aus der ersten Schule bin ich rausgeflogen, das war, glaube ich, sogar in der ersten oder zweiten Klasse sogar. Und das waren auch so Raufereien mit meinem Cousin und ich wollte immer irgendwie der Held sein, habe alle Mädchen beschützt und mein Cousin, der hat immer die Mädchen abgefuckt und dann habe ich ihn dann verprügelt und der war älter und dann musste ich halt von der Schule gehen, weil ich es besser verkraften würde. So, das war mein erster Schulrausschmiss.
Also, nehmen wir den, der verkraftet ist, das stimmt schon besser. Der ist noch jung.
Willem von Sachsenhausen, genau.
Glorreich, sehr glorreich.
Ja, super.
Oh Mann.
Ja, das ist für ein Kind, ja.
Aber dann in Sossenheim gelandet.
Ja, dann in Sossenheim gelandet.
Im nächsten Brennpunkt eigentlich, ne? So ein bisschen, kann man sagen.
Ja, ja, 100%.
Ja.
Also ich bin in Sossenheim aufgewachsen, Karl-Sonnenschein-Straße. Ich hatte einen bio-deutschen Freund, so nenne ich das heute. Oder, ja. Ansonsten bin ich wirklich nur.
Was heißt der bio-deutsche Freund?
Also bio-deutsch, also wo beide Elternteile einfach deutsch sind.
Okay.
Ansonsten nur Türken, Marokkaner, Jugos, halt diese ganze Sparte.
Ja.
Und ja, nach Sossenheim gekommen, hab dann dort auch so meine Identitätsprobleme gehabt. Wusste nicht, wo gehöre ich dazu. Bin ich Ausländer? Bin ich deutsch? Ne? Wie gesagt, vom Papier her war ich deutsch. Vom optischen Aussehen bin ich der Oberkanake gewesen. Und habe dann da wirklich auch schon so meine Schwierigkeiten gehabt. Und dann ging es halt los, relativ früh. Ich habe mir so meinen Platz gesucht oder meinen Platz gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Habe mich gerne geschlagen. Also bin auch keinen Streit aus dem Weg gegangen und dann habe ich mir Respekt früher mit meinen Fäusten sozusagen geholt. Das war so meine Karrierelaufbahn, so im Alter von 12. 12 ging es los.
Ja.
Ja.
Ich muss kurz klären, weil du warst in Sossenheim, dann warst du auf welcher Schule?
Eigentlich hätte ich auf die Eduard-Spranger-Schule gemusst. Das war aber die Schule, die mich von heute auf morgen rausgeschmissen hat, beziehungsweise die mir nicht mehr einen Tag geschenkt hat auf der Schule. Dann bin ich auf der Walter-Kolb-Schule gelandet. Unter Liederbach?
Ja.
Da, auch Sossenheim, unter Liederbach, genau. Dann bin ich dort gelandet.
Ach so, okay, okay.
Dort bin ich dann vielleicht ein halbes Jahr gewesen und die haben mich auch rausgeschmissen. Dann bin ich auf der Karl-von-Nibel-Schule gelandet, in auch irgendwo im hinteren Teil von Unterliederbach. Dort habe ich auch meinen Abschluss gemacht, letztendlich. Die haben mir die Chance gegeben, die habe ich genutzt. Aber ja, das war so mein schulischer Werdegang zu der Zeit.
Wir müssen kurz einen kleinen Bogen in die Vergangenheit spannen, weil Also ich kann mir sehr gut Gesichter merken. Und ich würde jetzt für mich einfach sagen, wir kennen uns schon sehr lange.
Ja.
Wir reden gleich vielleicht drüber, wie es für dich so war. Aber für mich war der Michael immer der Busschreck.
Ich schwör's 55er?
Dir. Genau.
Ja, ja. 55er. Ja, ja,
siehst du, genau. Das war wirklich so. Weil ich habe in Rödelheim gewohnt, oder? Also ja, also sehr lange. Ich bin ja auch groß geworden und ich musste immer nach Höchst fahren. War das schon Höchst? Helene Lange Schule ist in Höchst.
Ja, ja, Höchst.
Gehört zu Höchst schon, ne?
Genau.
Das war so fast
Ende Sossenheim, Anfang
genau,
Höchst.
Genau, genau. Und klar, ich bin halt mit dem 55er Bus, den gibt es immer noch, glaube ich.
Ja,
mittlerweile fährt er viel weiter als früher. Musste ich immer von Rödelheim nach, ja, dann eben Höchst fahren und zurück, selbe Weg. Und ich habe nur gerade gefragt wegen der Schule, weil es gab dann immer so einen Punkt, wo dann auch andere Schüler in den Bus gestiegen sind, aus Sossenheim und dann vielleicht auch aus Unterliederbach, kann sein, keine Ahnung.
Genau, da ist dann diese Kreuzung, wo ich dann umsteigen musste, beziehungsweise, ja.
Das war so wohl, wahrscheinlich, genau. Und dann war immer im Bus so, okay, jetzt, du würdest sagen, jetzt kommen die Assis.
So, ja, genau, ja, 100% ja, war so. Ja, ja.
Und ich so als Gymnasiumkind, so, ich hatte damit nie Probleme, sage ich dir ganz ehrlich, aber so, ich hatte genug Jungs in meiner Klasse oder auch Mädels, so, wo es dann so war, oh, jetzt.
Ja, das war auf jeden
Fall. Das sind die vermeidbaren Busstationen. Also zur Not steigst du eine Station früher aus, läufst ein paar Stationen und steigst wieder ein. So. Aber das, ja, das war so.
Also mal Luft anhalten für drei Stationen.
Ja, genau, oder für drei Stationen.
Also unsichtbar werden.
Einfach unsichtbar werden. Hinter dem Busfahrer sitzen. Weißt du, so, da gab es ja damals diese, direkt hinter dem Busfahrer,
direkt,
so
ja,
einen Sitz, wo du so sitzen kannst, so, da kann dir nichts passieren.
Da saß ihr dann zu sechst.
Sagt nicht ihr, ich nicht.
Ja, naja, das ist nicht. So ein bisschen.
Nein, bei mir, ich war entspannt, aber das war wirklich so dieses, also setz dich auf keinen Fall hinten in den Bus.
Früher war das so, die Lauchs haben vorne gesessen und die hintere Reihen, die waren für die Assis, die waren für die...
Ja, das war echt so.
Ja, ja.
Und der 55er Bus, muss man auch kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, der war ja so lang, ne?
Gelenkbus war das.
Genau, so Gelenkbus.
Das für mich war das ein absolutes. Also, ich komme aus einer anderen Ecke. Ich habe ein ähnliches Ding, aber eine andere Busnummer halt. Aber das Ding war, den 55er ab Rödelheim Bahnhof, den habe ich, glaube ich, nie genommen, wenn ich irgendwo hin musste. Ich habe mich dann eher fahren lassen. So, weil ich nicht mehr. Ich auf dem Geburtstag eingeladen.
Okay, weil für dich Rödelheim Bahnhof schon schlimm war, wahrscheinlich.
Ey, ganz im Ernst, das war aber doch auch schlimm damals. Also, ganz ehrlich, es gab die neuralgischen Punkte. Gehe nicht in der Dämmerung, ab der Dämmerung an Rödelheim Bahnhof, gehe nicht an die Bockenheimer Warte. Gut, das war dann später für mich eine andere Nummer, da konnte man dann hingehen, weil man Leute kannte einfach so.
Ja, ja, ja.
Aber das waren so diese Punkte, Stadt sowieso nicht, am besten B-Ebene und so weiter und so fort. Aber Rödelheim Bahnhof, Sossenheim in die Richtung, das war für mich auch einfach ein weißer Fleck, da hatte ich einfach gar nichts zu tun. Und nur ein kleiner Exkurs, bei mir war das immer so, ich bin ja Braunheim, Nordweststadt so aufgewachsen und... Ich habe auch immer lieber den 60er genommen durch die Römerstadt als den 67er durch den Gerhard-Hauptmann-Ring.
Ja.
Ja, weil das ähnliches Ding war. Also ich bin dann meistens aus der Nordi gefahren, um nach Braunheim, ich habe da Nordwestkrankenhaus gewohnt, um da dann hinzukommen. Da habe ich lieber noch mal 10 Minuten auf einen anderen Bus gewartet, anstatt da durchzufahren. Das war, aber es, gut, war man meistens alleine oder sowas, weil das brauchte ich auch dann eher nicht. Ja. Oder so, weil man das war aber wirklich so, ich glaube... So als Kind oder Jugendlicher und gerade mit den Stories und alles drum und dran hat man einfach auch dieses Schreckgespenst im Kopf oder diese Gedanken, die man sich dann macht, von den Geschichten, die man hört und so weiter und so fort. Gut, ich habe dann in Braunheim Fußball gespielt, dann kannte man aus verschiedenen Ecken auch dann die Leute. Später habe ich in Bockenheim gespielt, dann kannte man auch so die Leute. Wo das dann wieder ging, dann war mal Liebigschule, da kannte man aus allen Ecken dann Rödelheim und so weiter und so fort. Das ging dann, aber es war so eine Zeit, wo ich auch echt gedacht habe, nee. Gut, ich hatte Freunde dann später auch in der Nordweststadt, so, dann ist man auch dann da durchgefahren und dann war das auch halb so schlimm, weil wenn man da durchgefahren ist, gerade am helllichten Tag, dann ist da die Oma eingestiegen und sowas. Weil ich meine, ich habe neulich, jetzt mache ich wirklich einen Exkurs, aber da gab es eine geile Doku über die Nordweststadt, wie die, also Trabantenstadt Nordweststadt oder so, auf dem HR. Dann hat man sich das angeguckt und dann war das halt eher so die Familien, auch die Älteren, weil das halt so ein ganz neues Ding da war und dann ist das halt so ein bisschen gewechselt, aber da bist du durchgefahren, da hast du überhaupt nichts davon gekriegt. Und es war ja Nordi dann auch neben Sossenheim und so weiter das Ghetto. Ne?
Ja.
So das Ding und gut, und Ernst-Reuter-Schule war es für mich dann so, das, weißt du, so die Ecke und aber.
Ja, da war ich ein Jahr.
Ja, aber es sind ja keine Hirngespinste gewesen, weil es ist ja wirklich immer auch was passiert. Also Ich muss sagen, dass wir in unserer Jugend, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit in dem 55er-Bus verbracht. Da gab es halt kein Instagram und kein Uber und dies und das. Und dann ist man Joyriding, ne? Sagen die Ami dazu, wenn man ein Auto klaut und rumfährt. Für uns war Joyriding in Bus rein, also in, sich in den Bus zu setzen und dann die Endstationen abzuklappern und dann zu gucken, wer kommt in den Bus, wen kannst du abfacken. Ne? Ist halt wirklich so gewesen. Ja, bin ich nicht stolz drauf, aber es ist halt, gehört zu meiner Jugend, gehört ja, einfach dazu.
Das muss man halt vielleicht für die Jüngeren auch mal sagen. Es ist so, du bist halt irgendwo gelaufen und dann wird man halt dumm angemacht.
Ja, natürlich.
Und das war so dieses Ding. Und dann, wie reagierst du? Am besten fängst du genau an dem Punkt an zu rennen.
Ja.
Und hoffst, dass du schneller bist, als die, die dich gerade angesprochen hast und gar nicht erst in dieses Gespräch verwickelt. Weil ich ganz ehrlich, ich bin mal nach Hause gelaufen, auch wollte ich gar keinen Bus nehmen mit einem Freund, dann sind wir hinten, wo der Rewe war, da ist jetzt Rewe Getränkemarkt in der Nordi über die Brücke gelaufen. Da wurde man auch ein dummes Gespräch verwickelt mit zwei anderen und dann haben wir kurz auf die Backen gekriegt. Und da konnte so schnell konnte man gar nicht gucken. Und dann bin ich erstmal ein Jahr lang nicht mehr in die Nordweststadt gegangen. Das war aus nichts. Das war aus Langeweile.
Das erzähle ich den Kindern heutzutage auch. Also wenn wir manchmal, es gibt dann sowas wie Michaels Traumstunde, dann erzähle ich denen halt so ein bisschen was aus meiner Vergangenheit, von meiner Jugend. Und da sage ich das denen wirklich, dass wir damals, dass man abgerippt worden ist. Der eine hat eine Chevy-Jacke gehabt, der eine hat das gehabt. Ne? Dann, ey, die Jacke gefällt mir, Jacke ausziehen. Ja. Dass du wirklich dumm angemacht hast, wie du sagst, wenn du einfach im falschen Viertel gewesen bist. Mhm. Wenn du kein Sossenheimer gewesen bist, dann hast du in Sossenheim nichts verloren gehabt. Und wenn du dann da durchgefahren bist und hast du in Nied gewohnt und da ist ein Nieder durch Sossenheim gefahren, dann war das zu 99,9999% klar, damit der in die Zähne bekommt. Weil Sossenheim und Nied, das waren einfach wie Bloods and Crips. Also das war, zu unserer Jugend war das wirklich sehr, sehr schlimm. Die Kids heute, die kriegen das gar nicht mehr so mit, beziehungsweise die haben diese Probleme gar nicht. Aber ja, 55er war eine geile Zeit. War eine geile Zeit.
Das weißt du. Also, ja. Ich wollte unbedingt eine geile Jacke haben. Und es war so diese Jackenabripp-Zeit, ne? Also so Bomberjacke war nie so mein Ding, damals nicht. Aber war ja auch so dieses, ne? Okay, Bomberjacke, was für eine Farbe?
Ja. Yeah.
Zu wem gehörst du? Bla bla, so, ne? Und ich hatte eine Diesel-Kordjacke mit einem braunen Lederkragen.
Okay.
Also die sah aus wie so eine Mischung aus Bomberjacke und Jeansjacke. Mhm. Und mein Vater, der auch kein Kind von Traurigkeit ist, wollte halt, dass ich aufgrund dieser teuren Jacke keine Probleme bekomme. Und meinte dann auch so, ja, dann mach doch irgendwie so ein Sticker oder so ein Button so auf das Dieselzeichen. Ja, weil ich keinen Bock habe, dass du nach Hause kommst und dann mir erzählst, die wurde die Jacke abgenommen, weil dann muss ich das Problem
erklären. Jetzt bin ich gespannt, was hast du drauf gemacht? Weil ich kommt auf den Button drauf an, ob du wegen dem Button dann einfach... Give peace a chance.
Ich habe keinen Button drauf gemacht. Nein, ich habe gemeint, nein. So. Also ich werde das nicht machen. So. Also keine Ahnung, wenn mir meine Jacke abgenommen wird, dann ist halt,
ist es halt so.
Dann muss ich drum kämpfen oder auch nicht. Oder verliere halt, dann ist es halt so. Aber das wird nicht passieren. Und es ist zum Glück auch nicht passiert. Aber das war auch, und auch was du gerade gesagt hast, so diese Mischung, die es damals gab, so, ne, dieses Nied, Griesheim, Sossenheim, Rödelheim, Bockenheim, das war wirklich extrem damals.
Ja.
So, ne? Also, und vor allem, wenn du dann überlegst, dass du aus Rödelheim in eine Schule nach Höchst fahren musst, was schon anders irgendwie dann ist. Ne? Plus, oder auch mein Cousin hat damals in Griesheim gewohnt und da war auch dieses Jahr Legende hier, Ahornstraße. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, es war wirklich nicht ungefährlich.
Also Ahornstraße hat absolut seinen Platz damals gehabt und nicht zu Unrecht. Also da sind auch die Bullen nicht einfach so reingefahren. Also da gab es schon richtige, heftige...
Und da war es auch so, von wegen dieses so, ey, wenn wir hier lang fahren mit dem Fahrrad, dann fahren wir nicht da lang oder nicht da lang und so Faxen so, ne, das gab's schon. Aber ich muss gestehen, für mich, ich habe das nie so wahrgenommen und ich hatte auch irgendwie, meine Freunde waren immer auch bunt gemischt. Deswegen hatte ich nie so dieses Gefühl so, weißt du, so dieses... Ich gehöre da nicht dazu, so als Deutscher, sag ich jetzt mal, ne? So, sondern es war so, ey, wir sind alle irgendwie Homies so. Ich bin direkt neben dem Zentbankweg groß geworden. Und für mich war es auch als Rödelheimer nie kritisch, am Bahnhof vorbeizulaufen. So, was für andere schon
natürlich
kritisch hätte werden können. So. Aber rückblickend betrachtet finde ich schon krass heutzutage. Auch so, ne, so dieses, oder auch dieses Jacken abziehen. Also ich weiß noch, ein Freund von mir, mit dem ich in der Grundschule war und dann später noch ein Jahr auf der Ernst-Reuter-Schule in der Nordweststadt. Da haben sich unsere Wege getrennt, weil ich war nur ein Jahr dort und bin danach höchst auf die Schule, was besser für mich war. Also ich glaube, wenn ich nach der fünften weiter auf der Ernst-Reuter geblieben wäre, wäre mein Werdegang ein anderer geworden. aber dem haben die damals mit einer Gasknarre ins Gesicht geschossen, wegen seiner Jacke.
Ja.
Um die Jacke abzuziehen, so.
War ja nichts Ungewöhnliches zu der Zeit.
Ja, genau, zu der Zeit nicht.
Ja,
genau,
so. In den 90er war das gang und gäbe.
Ja, verrückt, wegen der Jacke, ne?
Ja.
Ja. Ja, wir haben uns darüber unterhalten. Wir hatten ja die Macherinnen mal hier von Tockert, von dem Film, falls du den kennst.
Ja.
Und die haben halt auch so drei Jungs, sag ich mal, die sind jetzt über 50, glaube ich, und so, auch die Stories von der Konsti, also auch nochmal eine ganz andere Nummer, weil die schon älter waren zu dem Zeitpunkt und was die alles durchgemacht haben, das haben wir da besprochen und so weiter. Und das ist halt auch genau das Ding. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute haben die Kids auch andere Probleme und die will ich auch nicht unterschätzen, weil das ist immer noch ziemlich hart auf eine andere Art und Weise. Aber das habe ich da auch schon gesagt. Das war so, ich will es nicht unbedingt vergleichen mit Amerika, so, weil es viel kleiner war. Aber du hast, das habe ich da auch gesagt, du hast zum Beispiel eine Schulfeier gehabt bei uns in der Liebigschule. Und dann hast du so die Ecken gehabt und zwar wie Uniform, was die anhatten.
Yeah.
So weiße Levis, rote Bomberjacke dann hast du die gehabt, die haben die ganze Teamwear von Ami-Clubs gehabt und so weiter und so fort. Und das war halt immer so ein Ding, entweder gehörst du dazu oder halt nicht. Ich muss sagen, nochmal für mich, ich hing immer so dazwischen, weil ich habe nie irgendwo dazugehört. Durch die Schule kannte man Leute, durch Fußball kannte man Leute. Dementsprechend hing ich zwischen verschiedenen Stadtteilen und ich war eher immer der so, ah ja, der macht nichts. So ungefähr. Und vielleicht da nochmal eine Geschichte dazu, weil wie gesagt, später in Bockenheim, da kannte man auch die Älteren und so weiter. Da bin ich mal von der Bockenheimer Warte zum Kirchplatz gelaufen, über die Leipziger, in der Dämmerung. Und ich weiß auch gar nicht mehr warum, ich musste mich beeilen, weil ich habe irgendwie die Bahn verpasst und wollte da runter mich irgendjemand treffen, keine Ahnung. Und dann war ich auch, glaube ich, so die Leipziger runter. Und auf der rechten Seite war auch so eine Gruppe Jugendlicher, die ein bisschen älter waren als ich schon und so. Dann ging es nur, ich war auf der anderen Straßenseite so, ungefähr auf der Höhe, wo wir später dann beim Suat, beim Friseur waren, ungefähr ein bisschen weiter oben. Und dann so, ey! Und ich so, direkt Gänsehaut, Schweißausbrüche. Ey! Und ich bin schneller gelaufen schon so. Ey, Tobi, was rennst du so? Und ich so,
ja, der kennt deinen Namen.
So, was ist los? Ach, du bist so, weißt du, ey, boah, das ist aber nur mal so zu beschreiben, was man damit Ängste mit sich
getragen
hat und so und dann, was die Erleichterung war. Man ist dem Ganzen ja schon echt aus dem Weg gegangen, ne? So, aber das war dann so ein Ding, wo ich bis heute, das ist so eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, weil das für mich, weil ich so einen Schiss hatte und dann auf der anderen Seite aber so die Erleichterung hatte, weil, und jetzt kommt auch noch so ein Punkt, auch gerade in meiner Zeit, so in der A-Jugend in Bockenheim, wo du auch so, ne, bei uns war es immer, wir sind Bockenheimer, wir sind Frankfurter, da gab es das auch nicht, wo kommst du her und du kommst aus Frankfurt, so fertig, so deshalb, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, das gab es so gar nicht, aber dadurch war das halt auch so, wenn du in so einer Gruppe drin warst, ne, die waren ja auch alle cool irgendwie, ne, so du hast ja als, wenn du die von außen gesehen hast, dann hast du keinen Bock irgendwie, dann hast du Schiss. Also ich, okay, wir haben das schon ein paar Mal gehabt, ne, aber ich war halt so jemand, ich hatte dann Angst vor dieser Gruppe und hab dann einen riesen Bogen drum gemacht. Wenn du aber in so einer Gruppe drin warst, wo du weißt, okay, die Jungs sind auch anders unterwegs, aber du bist halt so ein kleiner Bruder von denen oder sowas oder die kennen dich dann halt, dann waren herzensgute Menschen, weißt du?
Ja.
Ich meine, auch vielleicht noch mein erstes, ohne jetzt Namen zu nennen, mein erstes Spiel für Bockenheim, das war in Hausen auf dem Turnier, da habe ich einen umgekrätscht. Ich kannte meine Mannschaft noch nicht richtig vom Gegner und dann steht der vor mir auf, Kopf größer, Glatze und so, ne? Und dann kommt einer aus meiner eigenen Mannschaft von der anderen Seite rübergerannt. Und ich dachte, okay, jetzt kriege ich von meinem eigenen Typ Ärger, weil ich da so Dings mache. Und dann stellt er sich vor mich hin und ich erkannte mich noch nicht lange. Und stellt mich vor sich hin und der war noch ein Stück kleiner als ich, also vor den anderen Typen und sagt so, wenn du den anfasst, bist du tot. Und ich, also das war so, da war ich daheim, so, weißt du, so, das war so, gut, wir lachen jetzt drüber so, aber das war halt erstmal auch wieder so diese kurz Schlucken-Ding und dann wusstest du, okay, und die haben halt auf dich aufgepasst. Wir waren in Spanien auf einer Auswärtsfahrt, da gab es eine Riesenschlägerei und dann hieß es so, wir haben die Typen gefunden, wir gehen jetzt dahin, zu dem Hotel von denen. Ich habe tief durchgeschnaubt, weil man gehört halt dazu, sag ich, okay, dann gehen wir jetzt. Und dann kommt der, das war so zufällig der gleiche, der zu mir kommt und sagt,
du gehst nicht mit.
Tobi, du gehst ins Hotel, weil einer auf die Backen gekriegt hat, du bringst den jetzt ins Hotel, weil das ist nichts für dich.
Yeah.
So, weißt du, und das ist ja, halt genau, so das Ding ist auf auch der anderen Seite.
Aufeinander gucken und ja.
Doughboy Boys Not.
Richtig geil.
Ja, jetzt wo du sagst, ne, da habe ich da gar nicht drüber gedacht, aber er hat ja gesagt, nee, das ist nicht.
Um auch nochmal darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, sagst du, ja, ist nicht wie in den USA gewesen, aber es ist so ein kleines USA damals gewesen, 2.0. Ne? Wir haben genau, die ganzen Filme, also wie du sagst, Boys in Hood, Menace to Society, ja. Vatos Locos, das sind ja auch alles Filme, die uns so in den 90er schon geprägt hatten.
Ja.
Ne? Und ich denke auch, dass wir Kanaken uns auch damit identifizieren konnten, mit diesen Latinos, mit den Schwarzen, ja. mit den Nicht-Weißen in den USA und wir hier als nicht-weiße Deutsche halt in Deutschland und diese Zugehörigkeitsgefühl, das ist das, was mich auch so, die haben damals Gang gesagt und ich habe gesagt, wir sind keine Gang. Ne? Sossenheim wurde dann als Jugendkriminalität, Jugendgang. Wir waren einfach nur Jungs aus einem Viertel, die zusammengehalten haben. Wir waren keine Gang, wir waren einfach eine gute Truppe, aber dann hast du dich halt irgendwo dazugehörig gefühlt und das war das einfach, wie du gerade sagst, ne? Der eine passt auf dich auf, du hast ein Problem, der ist für dich da und wirst nicht alleine gelassen. Aber ist halt viel von den USA irgendwie so auf uns rübergeschwappt, beziehungsweise das war halt USA 2.0 für uns, nur halt Frankfurt.
Vor allem, du suchst ja auch, glaube ich, dann so ein bisschen nach so Identifikation, nach Beispielen oder Vorbildern.
Ja, und seinesgleichen auch, ja? Würde ich mal sagen. Ja, du fühlst dich ja dann in dem, also wenn ich so sagen, du fühlst dich halt von einer Seite und das, ich sag mal jetzt von der im größeren Part der Gesellschaft eigentlich eher ausgegrenzt.
Ja, genau.
So, und dann fühlst du dich natürlich wohl, wenn du Leute hast, und das ist ja in allen Bereichen so, das geht ja nicht nur darum, man kennt es auch so, ne, wenn du irgendwas hast oder du hast Probleme im Job oder sonst irgendwas oder mit den Kindern oder so, und wenn du dann Leute hast oder Eltern, die dasselbe durchmachen wie du, dann fühlst du dich natürlich in deren Umfeld halt auch wohler, weil du weißt, okay, du bist nicht alleine und so weiter, und das in dem Fall ja gut, wie das dann halt, sag ich mal, ausgeartet ist, ist halt wieder die andere Sache, aber das ist halt auch eine gewisse Perspektivlosigkeit oder man, wie du vorhin schon gesagt hast, man muss sich beweisen oder ich habe mir mein Respekt erkämpfen müssen oder sowas, und das ist dann halt auch wieder die andere Seite.
Ja, das hört sich jetzt auch anfangs erstmal krass an, aber du musst dir jetzt vorstellen, ich bin nach Sossenheim gezogen, wie gesagt, bin neu dort gewesen, wusste nicht, wo gehöre ich denn dazu, afroamerikanisch, deutsch gab es eigentlich fast keine in Sossenheim, sehr, sehr wenige, beziehungsweise hat man dann erst später dann kennengelernt, kommst dahin, weiß nicht, was geht hier ab, und dann gibt es irgendwo Stress mit irgendjemandem von einem anderen Stadtteil, gab es dann irgendwie Stress, komm Michael, du siehst gut aus, du bist fit, dann gehst du mit, dann beulst du den ersten um und den zweiten um, auf einmal, oh geil, der hat's drauf, ja. Kriegst du so Anerkennung, du denkst, ja geil, cool, ne? Auf einmal bin ich so der Michael, egal was war, ich wurde immer gefragt, beziehungsweise ich war eh immer mit dabei, und so habe ich mir dann auch so meinen Platz in dieser Gruppe einfach geholt, und dann ging halt keine Schlägerei mehr ohne mich. Und ich bin auch keiner, der irgendwie damals abgehauen ist vor irgendwelchen Schlägereien, sondern ich hatte auch immer Bock, ich habe mich gern gehauen. So eine Passion von mir gewesen. Ich fand es auch nicht schlimm, meine Zähne zu bekommen. Ich konnte auch mitleben. Aber das war halt dann so mein Ruf. So mit 12, 13, wie gesagt, ging's los. Der Hauer. Und
Busschreck.
Der Busschreck, ja. Im 55er, da habe ich auch Schlägereien gehabt, die waren nicht mehr lustig, sag's dir.
In du meinst, der Backpfeifen habe ich mitbekommen. Also nicht ich persönlich, sondern ich habe sie gesehen. So.
Ja. Ja.
Ja, aber krass, also heute lacht man drüber, weil ich meine ganz ehrlich, nochmal, das war früher kein Spaß für alle, die da so unterwegs sind oder die das heute auch mitmachen müssen auf andere Art und Weise, aber das ist halt... Ja.
Also ich habe auch Ohrfeigen bekommen früher, also so ist es nicht, dass man denkt, ich habe sie nur ausgeteilt, ich habe auch meine Schläge und meine Ohrfeigen, meine Backpfeifen bekommen. Ja, da gab es auch Ältere, die mich dann geklatscht haben oder keine Ahnung was, oder wenn ich ein freches Maul hatte. Ne? Das ist nicht so wie heute. Heute sind die frech und kommt irgendeiner, erklärt das, oder das wird über Instagram wird es geklärt. Damals, wenn du frech gewesen bist, dann hast du auf einmal mal eine sitzen gehabt. Das war ganz normal. Das also hat dazugehört.
Aber wie ging es denn dann weiter? So, also die Karriere, sag ich jetzt mal so.
Also bei uns, also meine Vergangenheit ist schon ziemlich heftig gewesen. ist wirklich so weit gekommen, dass ich mit 15 das erste Mal niedergestochen worden bin. Also lebensgefährlich verletzt worden bin, so rum. Und dann nochmal mit 18. Ja, also war dann auch Sossenheim, Niedgeschichte, Bandenkriminalität. Die Nieder sind nach Sossenheim gekommen auf die Kerb. Haben irgendwelche so harmlose Jungs da damals von uns irgendwie gebrettert. Wir haben samstags gekickt. Der eine kam mit gebrochener Nase, blaue Augen. Ich guck den an, sag, hier, was ist mit dir passiert? Er sagt, ja, die Nieder waren auf der Kerb. Die haben mich zusammengeschlagen. Ich sag, ja, wie, die Nieder waren auf der Kerb, haben dich zusammengeschlagen, was ist das? Ja, die kamen 7, 8 Jungs, sind da rumgelaufen, haben einfach so Leute halt verdroschen. Das hat mich böse abgefuckt damals. Ich habe mich extrem so in meinem Stolz so gekränkt gefühlt. Da bleibt, was kommen die her? Das ist Sossenheim, das ist unsere Kerb, das kann nicht sein. Morgen gehen wir da hin und dann fangen wir die ab. So haben wir es dann auch gemacht. Und aus 10 Jungs waren wir einfach mal 20 Leute. Ja, 20, 30 sogar. Sind wir dann Richtung Sossenheimer Kerbeplatz gelaufen. Wie gesagt, ich war 15. Hab noch Witze damals gerissen, weil ich glaube, die AOK-Karten, wenn ich mich richtig erinnere, die waren neu. Also da kamen dann diese AOK-Karten raus. Dann habe ich noch zu dem einen gesagt, hier hast du deine AOK-Karte dabei. Die Nieder sind doch Stecher, die stechen immer. Und ja, dann sind wir auf die Kerb gegangen, dann haben wir da gewartet. 1 Stunde, 2 Stunden. 5. Mai war das, genau. 5. Mai 1995. Und sind nicht gekommen. Da haben wir gesagt, komm, ziehen wir ab, die kommen eh nicht. Dann die Hälfte ist gelaufen, die wollten dann halt rauchen, wir haben auf den Bus gewartet, es war sonntags, der Bus kam dann so gegen 19.38 Uhr, so 19.40 Uhr ist der Bus gekommen und ich gucke mir den Bus an, ich sage, ey, der ist so ziemlich voll für einen Sonntag, ne? Mhm. Ist der Bus ziemlich voll und der Bus war voller Nieder. Es hat halt damals ein bisschen gedauert, bis man sich so gesammelt hat und keine Ahnung was. Dann wollten wir den Bus eigentlich stürmen, aber das ging nicht, weil da war eine Mutter drinne von einem Freund, der eigentlich mit mir draußen stand. Ja, und da ist es wie im Film, sind wir runtergelaufen, zwei Gruppen, 20 da, 20 da, mit Messer, Baseballschläger, Totschläger, keine Ahnung, was wir alles hatten. Dann stand man sich gegenüber, hat man ein bisschen geredet und ein Wort hat das andere ergeben und dann ging's los. Messer in Hals, Messer in Brust, Messer in Rücken. Ja, da habe ich so meine erste Bekanntschaft mit dem Messer gemacht. Und habe 3 Stiche bekommen. Brust, einer ging in die Lunge. Meine Lunge ist dann zusammengefallen, musste dann auch notoperiert werden, beziehungsweise die haben mir eine Drainage gelegt, damit ich Luft bekomme. Und das hätte mich eigentlich so ein bisschen bremsen müssen. Ne, in dem Alter, wo ich gedacht habe, oh, das ist wirklich sehr, sehr nah am Tod vorbei gewesen. Aber es hat mich irgendwie noch gepusht. So, oh, mit 15, der hat gekämpft, der hat einen Messerstich abbekommen, hat weitergekämpft. Also es war, hat genau das Gegenteil bewirkt. Yeah. Ich war auf einmal irgendwie so Brad Hitman Hart. Ich glaube, die neue Generation, die kennt den nicht mehr, aber... Nee, ne. Ja, und dann ging es halt weiter.
Krass, also hat dich nicht gebremst?
Nee, der Punkt. Gar nicht. Absolut nicht. Wie gesagt, es hat mich irgendwie noch stärker gemacht und ein Bekanntheitsgrad wurde dann noch größer, so im Alter von 15, wo man heute, wenn man das so vergleicht, mit 15 so einen Ruf zu haben, katastrophal, ist ja richtig schlecht, also richtig scheiße.
Ja, eigentlich schon.
Aber damals war das irgendwie so cool. Das war
na klar, vor allem, wenn du dich in so einem Kreis bewegst und nur in diesem Kosmos drin bist. Klar, es ist irgendwie Ansehen, ja, Vorbild, weiß nicht, aber also eher doch für die
Assis, für die Schläger und Gangster und so, natürlich bist du Vorbild. Genau. Oh, der hat Eier aus Stahl, der kämpft, egal was ist, der ist für einen da. Genau. Ne? Und die meisten Kämpfe, die ich ausgetragen habe, muss man auch wirklich sagen, das sind nicht meine Kämpfe gewesen. Mhm. Ja, also ich habe mich immer für irgendeinen von uns eingesetzt und im Endeffekt habe ich mich dann vorne an die Front gestellt und dann ich bin auch jemand gewesen, der nicht so abhauen konnte, wegrennen oder das war auch nicht so mein Ding. Dann habe ich sie halt lieber gefangen. Ja, das war so mein Werdegang. Aber habe dann auch meinen Abschluss gemacht, war also erstmal mein Hauptschulabschluss während dieser ganzen Zeit. Und dann war ich auf der Berufsfachschule, Ludwig-Erd-Schule bin ich gewesen. Da war ich aber auch nur ein Jahr, da haben die mich auch rausgeschmissen. Ludwig-Erhard-Schule, genau, Berufsfachschule, bin ich auch rausgeschmissen worden. Und dann war ich auf der Franz-Böhm-Schule. Dort habe ich meinen Abschluss dann nicht geschafft. Keine Ahnung, habe ich mich nicht so drum gekümmert. Also ich bin eigentlich nie so, bin kein dummer Junge gewesen, sagen wir mal so. Also schulisch immer eigentlich top. Aber da zu dieser Zeit hatte ich eigentlich ganz andere Sachen im Kopf. Ich hatte keinen Bock auf Schule. Und habe dann meinen Realschulabschluss auf der Abendschule, auf der Abendschule gemacht. Genau.
Aber ich glaube, der Spagat auch zwischen diesem, ey, keine Ahnung, jetzt andere Leute würden sagen Straßenleben, ne, so plus Schule, ist jetzt auch nicht gerade
ja, also,
einfach so.
Genau, also meine Mutter hat immer sehr, sehr großen Wert bei mir auf Schule gelegt. Sie hat immer gesagt, meine Mutter hatte halt nichts gelernt und meine Mutter alleinerziehend gewesen. Wie gesagt, ich bin Soldatenkind, sagt man zu mir, zu uns. Das sind halt also afroamerikanische deutsche Kinder, das sind die Amis, sind damals hier in Deutschland stationiert gewesen, haben hier Kinder gemacht und dann sind sie einfach abgezogen. So, ne? Also ist man auch schon nochmal gebrandmarkt, wie gesagt, dann meine Mutter alleinerziehend. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, hier, mach deine Schule, lern was, mach eine Ausbildung.
Ganz kurz, auch da wieder die Parallele, wenn man dann Filme sieht, die damit zu tun haben, kann ich voll verstehen, dass man sich auch da wiedererkennt.
Ja.
Ne? Und das so.
Das ist ein ganz gravierender Punkt.
Ja,
ich meine, also ich sage jetzt mal so, wie es ist, praktisch ohne Vater aufzuwachsen. Das ist ja auch immer Thema in den Filmen genauso gewesen. Und das ist auch immer schwer, weil einem ja dann auch immer, sage ich mal so, das männliche Vorbild fehlt.
Ja, ja, das also definitiv. Also meine Mutter hat ihr Bestes gegeben. Meine Mutter hat auch super gute Arbeit geleistet. Aber zu Hause und draußen, das waren für mich zwei Welten. Also ja, wenn meine Mutter damals mich nur, wenn die eine Augenbraue angezogen hat, dann kam bei mir kein Mucks mehr aus dem Mund. Also da war Sense, war ruhig. Ne?
Ja.
Aber wenn ich dann draußen gewesen bin, draußen habe ich, war einfach, das waren zwei verschiedene Welten. Und
vor wem sollst du Respekt haben?
Genau, oder? Da hatten wir auf jeden Fall, das hat mir einfach gefehlt, diese väterliche Figur, die mich auch mal so in die Schranken weist, beziehungsweise, ja, das hatte ich halt nicht.
Ja, einen anderen Weg zeigt vielleicht einfach, ne, so mit, keine Ahnung,
ja.
Das ist so klischeehaft, aber wenn man sagt, okay, Vater, Arbeit, oder ich meine, klar, Mutter auch, aber es ist so, gerade bei Jungs, glaube ich, ist es wichtig, dass man dann auch irgendwie so einen Weg vorgezeigt bekommt, zumindest eine Möglichkeit, sage ich mal so, wo man sagt, okay, im Anführungszeichen normaler Ablauf oder sowas, was ja viele, ich meine, ich bin auch Scheidungskind, ein bisschen ähnliche, nicht so in dem Sinne, aber auch so, deshalb kann ich das nachempfinden, weil mir eine Zeit auch fehlt mit direktem männlichen Vorbild sozusagen, aber das ist halt schon so ein Ding, da fehlen dir einfach so Sachen oder Eigenschaften, ohne das jetzt geschlechterspezifisch zu machen, aber ich meine, Männer und Frauen haben halt verschiedene Schwerpunkte, die auch in der, sind wir wieder bei der Erziehung, aber Erziehung, die dann mitgegeben werden, weißt du, vielleicht ist halt einfach so und dementsprechend ist das, glaube ich, was ganz, ganz Elementares, was einen auch prägt für den späteren Lebensweg.
Also das Traurige ist, dass ich es auch gar nicht in meinem engsten Umkreis hatte. Also meine Cousins und Cousinen, wir sind alles Soldatenkinder. Also wir sind alle afroamerikanisch-deutsch und alle Väter waren weg. Also deswegen, also von meinem Cousin der Vater weg, von meiner Cousine Vater weg. Ja, also so sind wir damals aufgewachsen und das war auf jeden Fall, hat mich das auch geprägt und mir hat was gefehlt, 100%.
Ja, das muss man auch erstmal sacken lassen, weil ich finde, es ist so erschwerend, das Ding gerade als Kind bzw. Jugendlicher ist das einfach wichtig, finde ich.
Ja, voll. Ja. Also,
auf jeden Fall. Du hast jetzt nochmal den Faden vielleicht aufgreifen, du hast gesagt, du hast einen Realschulabschluss gemacht und so, also diese Nummer mit 15 hat dich jetzt nicht so geändert, aber du hast gesagt, auch vorhin nochmal mit 18 kam es dann irgendwie nochmal, also das heißt, du hast dann das erstmal so weiter durchgezogen?
Ja, also ich habe eigentlich die Straße bis zu meinem 21. Lebensjahr eigentlich gelebt, so würde ich das jetzt mal definieren. Mit 21 bin ich Vater geworden und da habe ich dann so ein bisschen so die Bremse gedrückt. Aber ich bin...
Wegen des Vaterwerdens?
Ja, genau. Weil, so, guck mal, ich bin... Genau, wie gesagt, mit 15 das erste Mal niedergestochen, mit 18 dann nochmal Dorian Gray damals, weiß ich, kennen auch so die alte Schule, die kennen das noch, Dorian Gray direkt, dort gab es auch eine Hauerei und da habe ich dann auch nochmal Messerstiche in den Bauch bekommen, in die Leber, bin wieder wirklich kurz vorm Sterben gewesen, auch notoperiert und, aber es hat mich alles nicht aufgehalten.
Das ist krass, ich wollte gerade fragen, so, irgendwann müsste ja eigentlich der Punkt kommen, also gerade wenn du zweimal, sag ich mal, lebensgefährlich verletzt worden bist, so, muss ja der Punkt irgendwann kommen, wo du sagst, so, ey, okay.
Ja.
Weißt du, so,
Hab ich nicht gehabt. Also die Leute, die mich heutzutage kennen, die wissen, ich habe so einen Beschützerinstinkt, ich habe so ein Helfersyndrom, ne?
Ja.
Und habe euch ja auch gesagt, dass die meisten, sagen wir, diese Fälle hatten eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern ich habe mich für irgendwelche Freunde eingesetzt, die Probleme hatten, die ihre Kämpfe selbst nicht austragen konnten und für die ich mich dann sozusagen stark gemacht habe. Und so ist es auch damals im Dorian Gray gewesen. Es war an einem Mittwoch, da war mittwochs Hip-Hop, glaube ich, also da war dieser kleine Raum Hip-Hop auf, es war in den Ferien. Freund hat mich abgeholt, nachts um 12 Uhr, sagt, komm, wir gehen ins Gray. Wir sind dann auch ins Gray gefahren. Wir sind gerade angekommen und er konnte auch nicht mit jedem ins Gray gehen, weil im Gray war es sehr, sehr schwer reinzukommen. Der Peter, der hat da wirklich schon, hat gut Körbe dort verteilt. Und wir sind halt so die Truppe gewesen, die immer reingekommen sind. Mhm. Ja, wir sind reingekommen und dann beim Reinkommen schon haben wir so eine Sossenheimer Truppe gesehen, die Ärger hatte, die auch mit uns groß geworden sind, aber die nicht so dieser Assi-Kern gewesen sind, ne? So kann man es sagen. Also nicht die, mit denen du tagtäglich auf irgendeine Hauerei gegangen bist oder wenn es sein musste. Ne? Man kannte sich, aber das waren halt eine andere Truppe. Und der eine auch wieder irgendwas am Auge, hat anscheinend eine bekommen, ist Richtung Ausgang, wir sind reingekommen und ich habe gedacht, komm, ignoriere das, ist nicht mein Problem, es ist sein Problem. Aber irgendwann habe ich dann gehört, hey Michael, komm. Und als die meinen Namen dann gerufen haben, konnte ich natürlich nicht einfach so das ignorieren und reinlaufen, als würdest du mich nicht, also weißt du, das war dann wieder so mein Ego und komm, du bist stabil, du musst halt mit raus. Und dann sind wir vor die Tür gegangen.
Bist Sossenheimer.
Genau,
so,
genau.
Ja,
so ist es.
Ist echt so.
Und und dann standen wir da vor der Tür, dann wurde die gegnerische Truppe, die wurden dann auch rausgeschmissen, es sind Afghanen gewesen damals. Ich kann mich noch erinnern, die waren zu dritt, wir waren 10 Mann, die waren fünf und es waren noch ein paar Frauen dabei. Und wir waren mindestens 10 Leute, und aber die Bundespolizei ist schon gekommen, die hat das Ganze dann so ein bisschen unterbunden, hat dann gesagt, hier komm, eure Wege trennen sich, wir konnten dann auch nicht mehr rein, ne? War direkt vor der Tür, konnten auch nicht sagen, okay gut, jetzt geht ihr nach Hause und wir gehen wieder rein, sondern war dann der Abend gelaufen. Dann sind wir gelaufen Richtung Auto und die eine Truppe von uns, die sind halt vorgerannt, die wollten denen so den Weg abschneiden. Und ich weiß noch, wir sind hochgekommen und der Kumpel, der mit mir damals da gewesen ist, der hat eine Freundin noch getroffen dort, die ist dann gerade auf dem Weg in die Türkei gewesen. Und das war wie im Film. Und diese Schiebetür geht auf und ich höre auf einmal so Geschreie. Ah, hey, Hilfe, Hilfe. Schiebetür geht wieder zu. Hörst nix. Totenstille. Schiebetür geht wieder auf. Ah, Hilfe, Hilfe. Also habe ich wieder, komm, ich gehe mal raus und gucken, was da los ist. Und dann lag der eine von uns, lag auf dem Boden und der eine über ihm und hat ihn, also der Kollege von mir hat 5 Stiche bekommen. Und der Typ, der war in einem richtigen Wahn. Also da hat ihn zu diesem Zeitpunkt schon 3-mal gestochen gehabt oder 4-mal. Und ich habe das gesehen, er hat Hilfe gerufen und dann, also da ging auch für mich nichts anderes, außer Augen zu und drauf. Und also bin ich auf ihn los.
Ja.
Und der mit Messer in der Hand und dann zack zur Seite, bam, bam, ich Stich in den Bauch. Also einer hier in die Leber, andere in den Bauchnabel. Habe ich dann die Stiche in den Bauch bekommen. Hab noch versucht, so ein paar Fäuste so zu verteilen. Der Typ ist mir dann hinterhergerannt mit dem Messer. Und das hat dem anderen von mir das Leben gerettet. Weil in der Zeit konnte er aufstehen und konnte sozusagen abhauen und beziehungsweise dann rein in den Flughafen.
Ja.
Und das war auch laut, keine Ahnung, wer auch immer damals, das so, das war sein Glück, weil er hat einen Messerstich in die Milz bekommen und keine Ahnung was. War sehr, sehr schlimm auch bei ihm. Ja, und dann ja, habe ich so meine nächsten Messerstiche bekommen.
Ja, du erzählst es so, ey, für mich, da zieht sich bei mir alles zusammen.
Ja, voll.
So diese Ängste auch von damals einfach wieder da. So.
Ja, wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich mir auch, wow, also ne, auch wie ich habe das so voll easy so weggesteckt. Ich war, der Krankenwagen kam, der erste Krankenwagen kam. Und dann habe ich gesagt, hier, kümmert euch um meinen Freund, mir geht's gut. Ich habe geguckt, ich habe diese weiße Fleisch hier gesehen, ne? Also es kam auch kein Blut raus. Und ich habe gedacht, das ist nichts. Aber wenn es nicht nach außen blutet, ist es schlecht, weil es blutet nach innen. Ja. Und ich habe dann wirklich so wortwörtlich mit den Fingern, habe ich so die Wunde so zugedrückt und habe dann noch rumgeflucht, weil in der Zeit sind die Bullen dann damals auch schon da gewesen und beide Parteien, wir standen uns gegenüber und ich habe noch geflucht und den beleidigt und er hat mich beleidigt. Und der Krankenwagen kam und sagt, hier, kümmert euch um meinen Freund, mir geht's gut. Und eine Minute später war mal zack, bin ich eingesackt. Und dann im Krankenhaus, dann ne, ist es wie im Film, du hörst beep, beep, beep und die reden und dann der eine sagt, ja, tief, Leber, bla, Operation, de, OP, zurecht machen, Uniklinik. Und ich denke mir so, mir geht's gut, ich bin doch fit. Ne? Aber irgendwann gingen die Lichter dann aus und dann bin ich wirklich am nächsten Tag erst wach geworden auf dem Zimmer, beziehungsweise auf der Intensivstation. Deswegen, da hätte es auch vorbei sein können. Aber
boah, okay. Vor allem, wir kommen gerade von ein paar Backpfeifen im Bus verteilen zu Dänomalter, ne? So am Ende.
Yeah.
Das ist schon eine andere Geschichte dann. So.
Nicht schlecht.
Ja. Ja, gut. Okay, dann lass uns doch mal kurz weiter den Bogen spannen. Wann wurde es denn... normal.
Ruhiger?
Ja.
Ruhiger.
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 Ist
gut. Ruhiger.
Ja.
Ruhiger.
Ja.
Du hast gerade erwähnt, Vater werden war da so ein bisschen so.
Ja. Also ich muss, genau, also dazu kommt auch, dass ich schon als Kind auch Kampfsport gemacht habe. Ich habe damals im Heim habe ich mit Karate angefangen und Karate in den 80ern, Ende 80er. Großartig. Das war so absolut, das war so das Highlight. Genau, ich habe Karate gemacht und dann in Sossenheim Taekwondo noch angefangen und dann halt auch Kickboxen gemacht. Und dann muss ich auch sagen, dass einmal der Sport hat mich so ein bisschen ruhiger werden lassen. Ja. Sagen wir mal so, ich habe da meine Herausforderung in dem Sport gesucht. Aber letztendlich ist es die Geburt meiner ersten Tochter gewesen, die mich dazu gebracht hat, einfach wirklich das Ganze mal anders zu betrachten. Mhm. Weil ich habe mir damals gesagt, guck mal, entweder du stirbst, wirst umgebracht von irgendjemandem oder du bringst irgendjemanden um, ne, gehst in den Knast und dann hast du als Vater versagt. Und ich wollte nicht, dass meine Tochter ohne Vater aufwächst, weil ich einfach weiß, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen.
Ja.
Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Und als meine Frau mir dann gesagt hat, dass sie schwanger ist, da hat es dann angefangen so ein bisschen, so mein Leben hat auch einen ganz anderen Sinn genommen, muss man einfach sagen. Ne? Ja. Erstmal mit dem Wissen, dass man Vater wird, aber als ich dann Vater geworden bin, habe ich gesagt, meine Lebensaufgabe besteht darin, meine Tochter so gut wie möglich zu... jetzt nicht zu erziehen, sondern ne, also
zu begleiten.
Zu begleiten, genau, ja, richtig. Ne?
Ja,
das Beste vom Leben zu geben und das geht nur, wenn ich an ihrer Seite bin.
Ja.
So.
Und plus das auch hat, dann ein Vorbild zu sein vielleicht.
Genau.
Ne? Was dir gefehlt hat am Ende.
Ja, ja. Richtig.
Ja.
Und du hast, sag ich mal, deinen Beschützerinstinkt auch anders befriedigt.
Ja, ja, genau.
Ja, ist aber so.
Ja, das war für mich war das schlimm. Auch wenn es mal, wenn ich mal Beef hatte mit meiner Frau oder wir haben so von Trennung gesprochen, das war etwas, was mich extremst auch davon abgehalten hat. Ne? Also wirklich so, oh, ich kann nicht und so. Ich muss, wenn meine Tochter einschläft, will ich da sein. Wenn sie aufwacht, will ich da sein. Weißt du, das da musst du dich halt zusammenreißen. Und genau, das ist meine Lebensaufgabe, richtig. Das habe ich vorhin gesucht. Meine Lebensaufgabe ist es, meine Tochter richtig zu
wurde dann dazu, ne? So
genau.
Ab dem Punkt hin.
Ja.
So, da hat sie dir mit ihrer Geburt auch schon das Leben gerettet.
Ja, ja, 100%. Und dann habe ich mich dann auch dazu entschlossen, wie gesagt, eine Ausbildung zu machen. Ja. Mit 20 habe ich dann, also als meine Frau noch schwanger gewesen ist, habe ich dann eine Ausbildung als Bürokaufmann bei Fiat auf der Mainzer Landstraße angefangen. Habe ich auch abgeschlossen. Gut. Ja, so hat sich dann so mein ganzes Leben so ein bisschen gewandelt.
Andere würden sagen, in normale Wege.
In normale Wege, ja.
Würden andere sagen.
Ja, wobei, das gefällt mir ja auch nicht. Das hast du ja auch schon gekriegt. Diese normalen Wege sind ja auch nicht
immer extrem schwer. Aber das sagt man ja so.
Nee, auf keinen Fall.
Nein, also, aber das sagt man ja so.
Ich habe das irgendwann mal so, normal bedeutet eigentlich nur, dass es die Mehrheit macht.
Genau, das heißt heutzutage.
Das heißt ja eigentlich auch nicht immer. Also Individualismus ist immer gut, finde ich. Ich zähle mich tatsächlich zur normalen Bevölkerung, weil ich das mache, was die meisten machen. So. Aber das heißt ja nicht, und wir haben ja viele Gäste auch schon hier gehabt, wo ich immer wieder sage, dass ich das einfach geil finde, wenn jemand was hat, woran er sich erfreut, wo er seinen Lebensinhalt, wie du sagst, hat und was eben nicht so dieser normale Weg ist, sondern dass man sich einen Weg gewählt hat, wo man sich halt dann vielleicht individuell ein bisschen besser findet. Als wenn man, ich sag mal so, den normalen Weg geht, den ich jetzt vielleicht auch den normalen Weg, vielleicht den Weg der anderen bezeichnen möchte, weil man geht halt den Weg, den die meisten gehen. Ich sag's jetzt einfach mal so, Bürojob oder sonst irgendwas, dass man von morgens bis abends und dann hat man das und dann hat man das Wochenende und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, normalen Weg bin ich eigentlich gar nicht so der Freund von, muss ich ehrlich sagen.
Deshalb, obwohl du gegangen bist, ne?
Ja,
bisschen schon doch.
Nein, es ist ja immer sowas. Ich meine,
Tobi, komm.
Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist, ja, klar, bin ich auch gegangen und ich gehe ja auch weiter. Also es ist auch so, es ist ja auch nichts Schlimmes in dem Sinne. Es ist nur so, dass man, wenn man wirklich auch die Kraft hat oder die Einstellung oder auch vielleicht auch das Glück oder die Möglichkeiten hat, irgendwie so seinen persönlicheren Weg zu gehen.
Ja.
Mit dem, was man machen möchte.
Ja.
Anstatt den Weg zu gehen, den man irgendwie wählt, weil er der normale Weg ist oder weil er vielleicht der einfachere Weg ist oder sowas. Ne?
Ja.
Dementsprechend, das meine ich nur damit.
Also ich bin auf jeden Fall meinen Weg gegangen und ist auch für mich vorbestimmt gewesen. Guck mal, ich habe, wie gesagt, ich habe dann Bürokaufmann gelernt. Warum habe ich Bürokaufmann gelernt? Das war zu dieser Zeitpunkt war das irgendwie so angesagt, oh, Bürokaufmann, keine Ahnung was, das war halt so.
Was Seriöses.
Genau. Ja. Und meine Mutter hat mir auch immer gesagt, hier, geh ins Büro, mach dir die Hände nicht dreckig, bla bla bla, so und so. Da habe ich, wie gesagt, habe ich bei Fiat gelernt auf der Mainzer, ey, dieser Job war so tot, so hässlich, so langweilig, so monoton, das ist absolut nichts für mich gewesen. Also ich habe es einfach nur gemacht, weil ich eine Ausbildung absolvieren wollte. Und weil ich damals mit einem sehr guten Realschulabschluss das machen konnte. Deswegen habe ich diesen Weg gewählt. Habe aber währenddessen angefangen, in diesem Jugendhaus, in dem ich auch groß geworden bin, so ab und zu dort zu arbeiten als Honorarkraft. Und habe währenddessen meine soziale Ader entdeckt. Ja, und es ist voll interessant. Es war 2003 gab es doch so ein riesen Erdbeben in der Türkei. Und in einer Stadt sind, Gölcük hieß die, oder heißt die Stadt, hatten die über 10.000 Tote. Mhm. Und da waren dann auch sehr, sehr viele Jugendliche, die ihre Eltern verloren hatten. Und damals gab es ein Projekt, Deutschland, Türkei, Polen, also trinationale Begegnung. Sind wir in die Türkei gereist, haben dort ein Jugendprojekt geleitet für diese, also für die Jugendlichen, die so sozusagen ohne Eltern gewesen sind, und haben dort Spielplätze gebaut und so Denkmäler. Und ich bin als Jugendlicher damals mitgereist, ja, eigentlich nur um wow, geil, Türkei, hier kannst du die Türkei reisen, hab das Ganze aber nicht so verstanden, hab aber dort dann sozusagen meine soziale Ader entdeckt, weil ich diese Gruppen geführt habe, diese polnische und türkische Gruppe und die deutsche Gruppe, ganz unbewusst. Mhm. Und der damalige Leiter vom Jugendhaus, der hat zu mir dann gesagt, als wir zurückgekommen sind, ein paar Monate später, sagte er, hier, du bist der geborene Sozialarbeiter. Ich habe gesagt, willst du mich verarschen, was habe ich mit Sozialarbeit zu tun? Und so, auf gar keinen Fall. Habe ich gesagt, nee, lass mal gut sein. Und so, nee, glaub mir, du hast es drauf, du bist ein Alpha-Typ, du hast Führungsqualitäten, du musst sie nur richtig umsetzen. Ich habe gesagt, nee, lass mal gut sein. Und dann hat er zu mir gesagt, komm, egal, hast du nicht Lust, dir hier ein bisschen Geld zu verdienen in der Essensausgabe? Ich hab mir damals gesagt, okay, 5 Mark oder keine Ahnung, was die mir gezahlt haben. So nebenbei in dem Jugendhaus, wo ich eh den ganzen Tag rumchille, Essen zu verteilen, ist okay. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass ich gut mit Jugendlichen kann. Ne? Und habe mich ja dann auch entschlossen, nochmal komplett eine ganz andere berufliche Laufbahn irgendwie zu gehen. Und heute bin ich der Meinung, dass ich meinen Traumjob habe. Also, und dazu hat halt auch meine Vergangenheit beigetragen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also auf jeden Fall.
Weil die Arbeit, die ich heute mache, und ich kann die Jugendlichen vor den Fehlern bewahren, die ich so als Jugendlicher gemacht habe. Und es ist einfach anders. Es ist authentischer, wenn ich denen sage, hey, hört mal zu. Überlegt euch gut, ob ihr jetzt auf diese Schlägerei gehen wollt. Dann ziehe ich mein T-Shirt hoch, dann zeige ich denen meine Messerstiche und sage, guck mal, das und das und das kann passieren. Ich habe es erlebt.
Ja.
Gott sei Dank sitze ich heute hier, aber es hätte auch schief gehen können. Ne? Ich kenne auch Leute, die gestorben sind. Und ich habe einen ganz anderen Einfluss einfach auf die Kinder. Die hören mir zu, ich spreche deren Sprache. Und das macht es einfach aus.
Ja. Das Plus, du bist, da können wir jetzt den großen Bogen schlagen zum aktuellen, du bist ja auch in deinem Viertel, also in dem Fall Sossenheim, als Sozialarbeiter aktiv, ne?
Genau. Genau, ich arbeite in Sossenheim, in dem Jugendhaus, in dem ich eigentlich groß geworden bin.
Mit dem Namen Kosmos.
Kosmos, richtig.
Okay,
Kosmos.
Wer hat den Namen gegeben? Ich muss kurz, bevor wir
weiterreden. Den Namen Kosmos haben wir selber ausgesucht. Es gab
wegen Chevy Kosmos.
Nein.
Ich hab's immer gedacht.
Also guck mal, du musst dir vorstellen.
Ich hab's immer gedacht.
Nein. du musst dir vorstellen, damals, um ganz kurz auch mal da, jetzt hole ich mal kurz aus.
Ja, klar.
In den 90er, dort wo jetzt das Jugendzentrum des Kosmos steht, da war früher eine Milchfabrik.
Okay.
Diese Milchfabrik wurde abgerissen und dort ist eine komplett neue Siedlung entstanden. Es sollten eigentlich Eigentumswohnungen werden, um Sossenheim ein bisschen aufzuwerten.
Okay.
Die haben gedacht, die machen da jetzt schöne Eigentumswohnungen und dann soziale Brennpunkt weg und weißt du,
okay.
Hat nicht geklappt.
Urbanisierung, ne?
hat absolut nicht geklappt.
Okay.
Die sind die Wohnungen nicht losgeworden, keiner hat die Wohnung gekauft. Und dann gab es ja ehemalige Jugoslawienkrieg. Das heißt, sehr, sehr viele Flüchtlinge, extrem viele Flüchtlinge und viele Jugendliche, neue Jugendliche. Also hat die Stadt Frankfurt gesagt, hier hört mal zu, wir brauchen noch ein Jugendhaus. Es gab das eine in der Siegener Straße, das Jugendhaus Sossenheim, und haben gesagt, wir brauchen aber noch ein Jugendhaus. Also wurde das dann bei der Stadt ausgeschrieben und das Deutsch-Türkische Jugendwerk, das ist der heutige Träger, sozusagen mein Arbeitgeber, die haben dann sozusagen die Ausschreibung gewonnen mit dem Konzept, das sie damals angeboten haben und haben dann sozusagen auch das Jugendhaus bekommen. Und die haben halt die Jugendlichen sozusagen mit einbezogen und gesagt, wir suchen einen Namen für das Jugendzentrum. Wie nennen wir das? Und es war so extrem Multikulti und es sollte so vom Kosmos Weltall, ne, so Kosmos einfach so unendlich. Unendlich sein. So ist der Name Kosmos entstanden. Und ich bin damals als 14-Jähriger, als das Jugendhaus eröffnet hat, also 1994, bin ich auch einer der ersten Kosmos-Besucher von Tag 1 gewesen.
Geil.
Und bin jetzt seit 2014 Leiter der Einrichtung. Genau, bin Leiter, richtig. Und ich liebe meine Arbeit, habe ich das schon gesagt.
Ja, das war obergeil. Ich hab echt gedacht, das kam damals aus der Zeit, weil du ja auch aus dieser Zeit kommst. Mhm. Es gab damals ja die Marke Chevion, die sehr teuer war.
Hab ich gesagt, Chevy Kosmos, Leder Kosmos.
Ja, genau. Ja, es gab ja andere, also es gab ja auch andere Jacken von der Marke Chevion, aber die teuerste war immer die Chevy Kosmos.
Kosmos, genau.
Die auch sehr begehrt war.
Das war doch die Leder Kosmos, oder nicht? Leder Kosmos, die mit diesem braunen Band und ja, genau. Dieser 1000, 2000 Mark oder so.
Ja, mit dieser ganz merkwürdigen Ansetzung der Taschen.
Die oben, genau. Und wegen der, hatte ich vorhin schon erzählt, wegen dieser Jacke hat der Freund von mir damals diese Gas plus Platz.
Ja, das war
teuer war die Jacke.
Genau.
Deswegen habe ich gedacht, also hätte auch gepasst, romantischerweise so. Wenn der Jugendclub deswegen auch Kosmos heißen würde, weil er halt so alt
so,
ist.
So, aber ehrlich gesagt, viel besser.
Ja, so ist besser, ja. Aber also Ghetto-Romantik wäre.
Ghetto-Romantik, ja.
Die Ergänzung brauchst du, weil Romantik ist das nicht wirklich.
Nein,
weil viele drunter gilt.
Nein,
Ghetto-Romantik. Aber ich finde diese Nummer viel besser.
Ja, klar, aber Ghetto-Romantik wäre gewesen, deswegen heißt der Club Kosmos. Aber geil, ja. Also man sieht ja auch, wenn man, das kann man auch an der Stelle mal den Leuten, die diese Folge hören, ans Herz legen, dir bei Instagram zu folgen, dass du ja auch sehr, 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 sehr aktiv bist und sehr, sehr viel machst, also auch mit Training.
Boxen, Kickboxen.
Genau, ja. Für die ganzen Jugendlichen dort.
Ja,
und
das
auch
ist...
sehr viel. Ich habe auch, fand ich immer sehr witzig übrigens, wenn du mit den Jugendlichen dort Ausflüge machst.
Geil, gell?
Ja, da habe ich einige Storys verfolgt.
Ich liebe es, ja. Wie
einfach wandern geht oder so, ne? Und dann da auch der ein oder andere oder die ein oder andere flucht. So, wie dieses, was machen wir hier gerade? Ja, wir gehen ja wandern, so.
Ja, also ich versuche, also wir haben komplett das ganze Programm auch ein bisschen umstrukturiert, ne? Also jetzt, du kannst den Kindern nicht mehr das anbieten, das Angebot von den 90ern kannst du denen heute nicht mehr anbieten. Da. Ich hab das alles jetzt ein bisschen so umstrukturiert und als Beispiel mal, wir haben jetzt den pädagogischen Mittagstisch eingeführt. Das heißt, die können ab 13 Uhr zu uns kommen, können Mittagessen für 2 Euro, gibt es dann eine Haupt- und eine Nachspeise. Dann können sie Hausaufgaben machen bis 17 Uhr. Das Ganze wird nochmal begleitet von der Honorarkraft, entweder Lehramtsstudentin oder keine Ahnung was. Und um 16 Uhr fängt dann zwischendrin so der offene Betrieb an, ne? Wo man einfach nur chillen kann, Tischfußball, Playstation.
Genau. Ja.
Und wir haben uns auf Sportpädagogik fixiert, beziehungsweise ist eines unserer tragenden Säulen, von der ich auch profitiert habe. Ja? Also ich habe dann ja auch mit Kickboxen angefangen, jetzt kommen wir mal zu dem sportlichen Teil. Hab dann meine Herausforderung im Ring gesucht, nicht mehr auf der Straße.
Damals, ne?
Ja, also, genau, ja. Damals, richtig. Ja. Aber wie bin ich dazu gekommen? Das muss ich auch noch erzählen.
Ja, erzähl.
Genau. Also pass auf, es wurde damals Kickboxen angeboten in Sossenheim, bei der SG Sossenheim.
Ja.
So, das gab es aber nur ungefähr ein halbes Jahr und dann hat die SG Sossenheim das rausgenommen, weil die gesagt haben, jetzt bilden wir die Asis auch noch zu Schlägern aus. Ne? Also, und dann wurde zu Straßenkämpfern.
Das habe ich mir früher auch manchmal gedacht. Wir haben gegen die SG Sossenheim Fußball gespielt, das war auch immer schön, dorthin zu fahren.
War wild, gell?
Naja, aber meine ich jetzt nicht böse, aber das war immer so, ja, die sind immer auch gut unterwegs.
Ja, die können nicht nur kicken, die können auch noch kickboxen.
Ja, ich meine nicht Fußball, aber allgemein, so was du sagst. Also, das war schon damals so, ja, okay, die machen Fußball, die machen Kickboxen und sind so unterwegs, wie sie unterwegs waren.
Ja, ja. Und genau, und dann wurde das sozusagen, hat die SG Sossenheim jetzt wieder rausgenommen und dann hat unser Jugendzentrum, also das Jugendzentrum Kosmos, hat dann gesagt, weißt du was, das ist eigentlich gut gelaufen und hat das dann angefangen anzubieten für die Kinder. Aber pädagogisch begleitet. Das heißt, du bist nicht nur einfach hingegangen, hast dich angemeldet und hast dann Kickboxen gelernt, sondern du musst es auch bei den ganzen Programmen mitmachen. Also Hausaufgabenbetreuung, Ausflüge, ne? Das war halt alles, das war ein Gesamtpaket. Nicht nur einfach kommen und Training und ciao. Und davon habe ich dann irgendwann profitiert in meiner Jugend, weil die haben damals unten trainiert, ich weiß es noch. Und der bekannte Hauer, Michael, der Kämpfer, richtig guter Straßenfighter. Und dann hat der Coach damals, hat mich dann so in den Ring zitiert und hat gesagt, ja komm, wir machen mal Sparring. Beziehungsweise ich hab schon so ein bisschen so drauf hingearbeitet, sagen wir mal so. Ne? Ich wollte es auch wissen. Und aber Ring ist nicht Straße.
Ja, ja.
Dann habe ich einen Leberhaken bekommen. Und für die Leute, die sich nicht auskennen, also ich sag dir ganz ehrlich, es ist so unangenehm. Ich habe einen Leberhaken bekommen. Das erste Mal in meinem Leben bin ich runter zu Boden gegangen und habe ich mir gedacht, was war denn das? Wie hässlich. Ne? Also sowas Unangenehmes, Ekelhaftes. Das hat mich aber gebissen. Ich wollte es lernen. Ich wollte das auch lernen. Ich wollte diesen präzisen Schlag, den ich sozusagen bekommen habe, den wollte ich lernen. Ne? Und habe dann gesagt, okay, gut. Und habe dann halt auch mit Kickboxen angefangen. Und habe dann auch meine ersten Erfolge dann erzählt. Deutsche Meister, baden-württembergischer Meister, Hessenmeister und ich bin 2008 auch Weltmeister geworden im Thai-Boxen bei der WKA, also weltgrößter Verband.
Und da warst du wie alt?
27. 27 bin ich da gewesen.
Fast ja. spät eigentlich, ne?
Ja, ich habe ja. ja, genau, ich habe ja. relativ spät angefangen. Also wie gesagt, ich habe immer was gemacht, aber so fürs Kämpfen habe ich mich dann erst so mit Anfang 20 begeistern lassen. Ne? Das war dann auch geil, so kämpfst du, die Leute feiern dich und
das hat anders, keinen, ne? Also nicht diesen negativen Touch dann.
Ja, oder? Genau.
Es war so, ja, ist halt Ring, messen, aber im Ring halt.
Ja, und es ist auch was ganz anderes. Guck mal, man sollte wirklich die Menschen, die in den Ring steigen, den gebührt wirklich Respekt. Weil das ist nicht Straße. Das habe ich so oft. Ich sage, ey, bei uns sagt man, der Kampf beginnt da, ab da, wo du weißt, dass du kämpfst. Ne? Also man sagt, heute macht dein Coach aus, er sagt hier, in 6 Wochen hast du deinen Kampf. Dann bist du ab diesem Tag schon mit deinem Kopf am Kämpfen, mit ja. dir selbst.
Ja.
Du bist im Training, du fängst an nachzudenken. Und du musst auch psychisch musst du auf jeden Fall auch fit und stark sein. Weil du hast dann jemanden gegenüber, der vielleicht genauso gut wie du ist, vielleicht sogar noch besser ist, der auch hart trainiert. Ne? Du hast einen ebenbürtigen Gegner.
Ja.
Und im Endeffekt, du stehst allein im Ring. Du hast keinen hinter dir, der, weiß ich mal, einspringt oder keine Ahnung was. Und das war halt auch nochmal was ganz Neues für mich. Ich meine, ich habe auch Schlachten alleine gekämpft, aber Adrenalin, Straße, weißt du, ein Wort, da gibt es andere, du hast keine Zeit zum Nachdenken, dann geht's einfach los, bababam, ne? Dann ist es halt passiert. War für mich kein Problem. Aber im Ring dann zu kämpfen, war auch wieder eine ganz andere Liga. Und ich fand es aber gut und geil. Ja, ich fand's geil.
Nee, ist ja vollkommen legitim. Also ich
ja.
find's auch.
Ja, du hast ein Ventil praktisch gefunden.
Genau.
Ne?
Genau.
Das ist das, was es jetzt kommt, von der Straße in den Ring gelenkt hat und du da das rauslassen konntest auf die Art und Weise mit Regeln und allem drum und dran und wo du dann halt nicht den negativen Beigeschmack hast
ja.
mit dem alles, was dir vorher auch schon passiert ist und so weiter und so fort. Also ja. Also ich stelle mir das hatten wir, glaube ich, beim Vito schon mal.
Ja.
Du, weil er auch gesagt hat, du gehst in den Ring und du stehst dann da. Und du musst dir halt bewusst sein, du fängst jetzt auch gleich. Also das ist das hat was mit Kraft zu tun, das hat was mit Schmerz zu tun, das hat was mit Selbstüberwindung zu tun und dieser Adrenalinkick, so wirklich das anzunehmen. Du weißt, jetzt geht's los und wie du sagst, das geht ja dann schon in 6 Wochen oder wie auch immer.
Mhm.
Halt ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, jetzt steht was an und das macht auch im Kopf was mit dir und das, ja, ich weiß, das kann auch nicht jeder.
Nee. Aber darüber bist du dann auch quasi jetzt zu der Position gekommen, die du jetzt so ein bisschen auch machst.
Ja.
Du trainierst ja auch die Kids so ein bisschen.
Ja, also guck mal, wir haben einfach festgestellt, dass heutzutage ist es sehr, sehr, also Jugendhäuser sterben aus.
Mhm.
Nennen wir es mal so, wie es ist. Jugendhäuser sterben aus in der heutigen Zeit. Wir haben aber festgestellt, dass der Kampfsport ein Magnetpol ist.
Mhm.
Ne? Weil alle wollen Kampfsport oder machen heutzutage Kampfsport.
Ja.
Und sozusagen ist das unser Magnetpol, um die Kids erstmal zu uns ins Jugendhaus zu ziehen.
Ja.
Ne? Und dann ist halt jemand wie ich da, der Weltmeister gewesen ist, Europameister, Deutscher Meister etc., der auch so seinen gewissen, seine gewissen Erfolge vorweisen kann und man kennt mich auch. Entweder kennen mich die Väter, die Onkel oder irgendeiner von den Kids, die heutzutage kommen, irgendein Verwandter schickt die meistens dann zu mir.
Ich wollte gerade sagen, plus, ganz kurz, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, es ist eine Mischung, plus du hast einmal sportliche Erfolge, was ja auch schon so einen gewissen Respektpunkt mit reinbringt, aber was ich sehr wichtig finde, auch gerade als Sozialarbeiter dann in dem Fall, ist, dass du den Kids halt was, ich sage es einfach mal, von früher erzählen kannst.
Mhm. In den Straßenhintergrund sozusagen.
Genau, mit dem Straßenhintergrund, was auch wichtig ist, weil wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, sage ich das mal, nicht auf der einen oder anderen Schule gelandet wärst, sondern auf einer, ich sage es einfach mal, besseren Schule, keine Ahnung, hättest du vielleicht dann Abi gemacht und jetzt dann Sozialarbeit studiert, dann wärst du jemand, der von dem Rest einfach keine Ahnung hat und als studierter Mensch dorthin kommt und den Kids natürlich was erzählen kannst im Sinne von, keine Ahnung, Pädagogik und oder
der Know-how. Straßenhintergrund hat, hätte mir dann gefehlt.
Der fehlt dir so.
Ja, na, genau.
Ich weiß, was ich halt mit dem, also der Straßenhintergrund ist, ist die Basis, aber ich sag mal so, auch diesen Switch, den du mit deinem Leben gemacht hast.
Genau.
Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, weil du hast, ja, du hast das gemacht. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, hier, wir haben jetzt hier eine Straßenlegende und der unterhält sich mit dir, mit dem kannst du kämpfen und so weiter, sondern
genau,
du hast, er hat das durchgemacht, es hat was aus ihm gemacht, er hat sein Leben geprägt, und aber schau mal, was er daraus gemacht hat.
Genau, man kann, ja, das ist auch meine Botschaft. Ich sage den Kids immer, es gibt schwierige Zeiten im Leben und man macht auch mal Scheiße, aber man kann es schaffen. Also auch gerade in Deutschland, ne? Also man... Wenn du wirklich Probleme hast, dir wird geholfen. Man muss diese Hilfe einfach nur auch annehmen. Und wie gesagt, gerade bei mir, ich war auch U-Haft, Schlägereien, Körperverletzungen, war auch extrem schlimm. Aber ich hab den Sprung sozusagen geschafft mit Hilfe. Und das lebe ich denen halt vor. Ich sage, ey, hört mal zu, okay, ihr macht gerade Scheiße oder ihr habt gerade Scheiße gemacht. Aber ihr könnt euch ändern, ihr müsst es nur wollen. Und dann, jetzt seht ihr, ich bin verheiratet, stehe mit meinen beiden Füßen fest im Leben, ne? Mir geht's gut, bla bla bla. Und das ist es, das,
ja,
ist genau
vor
das.
Diesen
das
Fehlern
ist diese
zu
Botschaft.
Bewahren, dass die,
ja,
vielleicht noch bevor sie reinrutschen oder wenn sie schon drin sind, wieder rauszuholen oder so, ne?
Ja.
Dass man sagt, okay, den Weg, den du gehst, kenne ich.
Ja.
Das ist aber dann nicht der richtige Weg, so sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und dann vielleicht schon zu sagen, okay, guck mal, was draus werden kann und Ich gebe dir den Rat.
Ja.
Jetzt ist die Zeit für dich, da noch auszusteigen oder nicht diesen Weg zu gehen.
Ja.
Das ist, finde ich, glaube ich, mit dem Hintergrund noch mal viel aussagekräftiger oder überzeugender. Einfach, weil du nicht sagst so, ja, Leute, das kann so und so sein. Nee, so sagst du, das ist so und es war bei mir so. Und ich glaube, das ist viel überzeugender noch mal.
Ja, auf jeden Fall.
Um den Kids was mitzugeben, so. Ja, also.
Sorry, ich brauche kurz eine Getränkepause.
Mach das.
Ja?
Cheers.
So, Getränke sind da. Michael, wir haben ja gerade so ein bisschen über deine Jugendarbeit gesprochen im Jugendhaus. Was mich kurz, da müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen auch den Bogen zurückschlagen, interessieren würde. Du arbeitest ja jetzt aktuell mit durch die Arbeit mit vielen Kids zusammen. Die sind wie alt?
So grob? 12 bis, sagen wir mal, 25.
Okay, Kids ist dann das falsche Wort. Also.
Kinder und Jugendliche. In Deutschland gilt es ja als Jugendlicher bis zum 27. Lebensjahr.
Ist das so?
Ja, ja.
Da bist du jugendlich.
Du bist nicht mehr geil. Jugendlich.
Nee, ich lang nicht mehr, aber... Krass, bis 27?
Ja. Yeah.
Okay, krass.
Bis 27.
Da hast du ja einige Generationen dann bei dir.
Ja. Yeah.
Im Jugendhaus oder auch im Training. Was mich interessieren würde, wenn du hast ja, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über deine Vergangenheit und so, da hast du ja auch schon einiges erlebt. Und wenn du dir, du gehst ja mit einer gewissen Vorbildfunktion in die ganze Geschichte rein, weil du, glaube ich, den Kids dort auch, ist ja einfach mal so ein bisschen was vom Leben erzählen kannst oder von deiner Vergangenheit erzählen kannst, so, ne? Und wenn du dann die Jugendlichen heute siehst, einmal wäre die Frage so ein bisschen so ein Vergleich von damals zu heute plus, ja, was interessant wäre, so, kannst du Parallelen sehen von damals zu heute, beziehungsweise wenn du Parallelen siehst, wie kannst du das irgendwie, oder wie erzählst du den Kids so, hey, guck mal, das war scheiße, das war cool, das war nicht gut, mach die Fehler nicht, geht den Weg nicht, so.
Also im Vergleich zu damals, wir reden sehr, sehr oft darüber auf der Arbeit, wie es den Kindern heute geht, was die heute für Möglichkeiten haben. Und man muss einfach sagen, ich finde, man kann das nicht mit unserer Jugend vergleichen, weil okay, denen wird einfach viel, viel, viel mehr geboten. Die haben viel mehr Angebote, ne? Auch im jetzt privaten Bereich. lass es Social Media sein, lass es Freizeitgestaltung sein. Ne? Also du, wenn du jetzt vergleichst zu unserer Zeit, Samstag ab 18 Uhr, 20 Uhr ist zum Beispiel kein Bus mehr gefahren. Ne? Mhm. Konntest du nichts machen, außer bei dir vor der Haustür rumgammeln. Ja. Die Spielplätze bzw. die Abhängeorte waren ganz anders ausgestattet. Es war trist, es war dunkel, es war hässlich. Die haben heute ganz andere Möglichkeiten. Deswegen kann man die Jugend von heute mit damals auf jeden Fall nicht vergleichen, finde ich. Ich bin der Meinung, denen geht es viel, viel besser als uns.
Die Rahmenbedingungen.
Ja, ja. Genau, genau. Und ansonsten, was die Probleme betrifft, die Probleme sind eigentlich zum größten Teil eigentlich fast immer dieselben. Mhm. Ne? Ob es jetzt schulische Probleme sind, ob es zu Hause Probleme sind, ob es irgendwelche kriminellen Probleme sind mit Behörden, keine Ahnung was. Die sind natürlich gleich geblieben, aber diese Bandenkriminalitätsprobleme, die wir zum Beispiel hatten, ja, die gibt es heutzutage, gibt es nicht mehr.
Nein?
Nee, gar nicht. Gar
sehr kleiner, so individueller, aber nicht mehr
genau, genau.
Organisiert will ich jetzt nicht sagen, aber diese Organisation, die hat sich ja damals auch ein bisschen selbst ergeben.
Ja, oder? Also guck mal, ich würde sagen, guck mal, jetzt als Beispiel, wir bieten jetzt Kickboxen an und damals ist das Kickboxen wirklich nur für Sossenheimer gewesen. Jetzt habe ich aber Jugendliche aus den ganzen Rhein-Main-Gebiet, muss man sagen. Ich habe sogar Kids aus Schwalbach, die zu mir kommen, Kickboxen machen. Aus Nied, aus Höchst, aus Fechenheim. Das hätte es in den 90ern niemals gegeben. Das
weil
gab
das Jugendhaus nur offen war für die, oder was heißt nur offen, aber es wäre prinzipiell für jeden offen gewesen, aber es war eigentlich...
Genau, es war für jeden offen, aber wir haben das einfach nicht zugelassen, weil halt ja, damals gab es diese rivalisierenden Kämpfe von wegen ja, Sossenheim ist Sossenheim, bleibt Sossenheim, es kommt kein anderer rein.
Entschuldigung, ich muss erst lachen, weil ich definitiv sage, ich wäre niemals in ein Jugendhaus gegangen damals.
Wie niemals?
In meiner Jugend, ich wäre, es war auch immer damals schon so.
Ja, aber in deiner Gegend schon, oder nicht?
Nein.
Jugendhaus hat schon für manche einen schlechten Ruf damals. Nee, also ganz ehrlich, wenn man so aus gut bürgerlichem Haus kam, dann haben die Eltern auch davor gewarnt, nicht in ein Jugendhaus zu gehen,
ja,
nee, oder?
Das war jetzt bei mir nicht so. Also auch in meiner Jugend, also ich habe immer auf dem Sportplatz abgehangen zum Beispiel. Mhm. Ja? Also das war auch eine Art Jugendhaus, weil da waren auch ne, Ältere, Jüngere und so weiter und so fort. Und aber ich, es war dieser Touch, den Jugendhaus immer hatte für mich, also jetzt, was weiß ich, Jugendhaus Bockenheim oder Jugendhaus Rödelheim oder irgendwas, ich wäre da nicht reingegangen. Aus demselben Grund, was ich vorhin erzählt habe, weil das waren so die Geschichten, die waren auch irgendwie alle unter sich und so weiter. Und ich war, gut, ich hatte halt auch einen anderen Platz mit dem Sportplatz, wo ich wirklich jahrelang, also es war mein zweites Zuhause, also ich bin Hausaufgaben gemacht oder nicht, und dann aufs Fahrrad und dann war ich auf dem Sportplatz.
So, gut, da wir gehen ja jetzt von den Jugendlichen aus, die dann...
Ja, ja, ist klar. Ich wollte, das habe ich nur gerade gelacht. Ich wollte nur meinen Lacher. Also das, weil er sagt, ja, das haben wir nicht zugelassen. Und das bestätigt mich einfach nur in dem Sinne. Gut, wo hätte ich hingehen können? Nach Braunheim damals ins Jugendhaus. Nee, ich bin dann auf den Sportplatz gegangen. Aber es war halt dieser negative Touch, der immer mit Jugendhaus war für mich auch immer so ein Treffpunkt von denen, die du eigentlich denen aus dem Weg gehen möchtest. Mhm. Ja. Sage ich jetzt einfach so aus meiner Sicht damals.
War so. Ist es heute noch so? Nee, oder?
Nein, heute ist es gar nicht mehr so. Also zum Beispiel jetzt, ich als Mitarbeiter, als sagen wir Sossenheimer Urgestein, bin halt dort vor Ort und heiße jeden willkommen. Ne? Mhm. Jetzt auch als Beispiel, wenn Sossenheimer Stress hat mit irgendeinem Griesheimer. Ne? Mhm. Man kennt sich. Ich wohne jetzt zum Beispiel in Griesheim. Kenne ganz Griesheim.
Bist du fremdgegangen?
Ja, ich bin fremdgegangen, genau. Da gab es auch voll die Debatten. Der eine sagt, der Michael ist Griesheimer. Dann, nein, nein, der ist Sossenheimer. Nein, der wohnt aber in Griesheim schon seit 10 Jahren. Ab 10 Jahren ist er Ding.
Also hey, total. Ganz kurz, ich komme aus Rödelheim, ich wohne jetzt in Kronberg.
Okay. Also musst du dich auch was anhören.
Das ist nicht mehr anders, musst du so. Aber ja.
Naja, auf jeden Fall im Endeffekt, wenn es dann wirklich mal zu Streitigkeiten kommt, dann sind wir halt da, die das Ganze so ein bisschen schlichten können.
Ja.
Weil ich kenne irgendeinen aus Griesheim, irgendeinen Murat, der was zu sagen hat oder der, keine Ahnung was, der den anderen kennt und dann sag ich, hier, hör mal zu, der ist von mir, so und so, komm, lass uns das mal regeln. Dann trifft man sich, dann geben die sich auch heutzutage die Hand. Bei uns früher, da gab es halt auch einen Einzelkampf. die Flaschen heute kannst du ganz vergessen, die machen doch keine Einzelkämpfe mehr. außer bei Instagram. Außer bei Instagram beefen.
Da kommt der Alte durch.
Ja, natürlich. Nee, aber ist halt wirklich so. Deswegen sage ich, die haben es viel, viel einfacher wie wir. Wenn wir freches Maul hatten, dann haben wir auch mal auf die Backen bekommen. Heutzutage wird das alles geschlichtet und beigelegt durch irgendjemand, was auch gut ist. Ne? Also ich freue mich, wenn die sich nicht kloppen müssen. Aber naja, ab und zu, glaube ich, braucht der eine oder andere schon mal so einen kleinen Hieb.
Gut, aber nicht von dir.
Nein, nicht von mir. So generell. Ich meine, ich rede jetzt von der ganzen Generation, von der heutigen Generation. Wir reden ja von den Jugendlichen heute. Und die haben diese Probleme einfach gar nicht mehr. Ne? Frankfurt ist offen. Heute ist es Frankfurt. Damals ist es G-Town, Sossenheim, Bockenheim, Club 77, keine Ahnung. Ne? Früher war es ja wirklich so Stadtteil definiert nochmal. Ja. Und das merkt man einfach, das gibt es heute gar nicht mehr.
Sorry, ich muss lachen, weil ich so ein paar Backflashes habe. Aber wenn du sagst, dass... Also guck mal, wir sind ja ungefähr eine Generation und wir wurden auch durch gewisse Filme, eigentlich wurden wir hauptsächlich durch Filme beeinflusst. So, ne?
Ja.
Ein bisschen auch durch Musik, aber mittlerweile ist es ja gerade dieses ganze Social Media, was du auch schon angesprochen hast, größer geworden. Und was bekommst du denn davon mit, wie da die Kids beeinflusst werden?
Boah, also Social Media hat einen enormen Einfluss auf die Kinder und Jugendliche heutzutage. Also man sieht es, was die Kleidung betrifft, was das Aussehen betrifft, also Schminke etc., also das Ausgehen, das Feiern gehen, also alles Social Media. Also auch bei uns im Jugendhaus, wir haben, wenn ich zum Beispiel so gewisse Projekte starte und die dann mal das Handy für eine Stunde weglegen müssen, dann muss ich erstmal 10 Minuten darüber diskutieren oder denen erklären, warum, weil es einfach nicht mehr geht ohne. Ne? Also,
und
es ist schlimm, auf jeden Fall. Gehört aber auch dazu. Jetzt als Beispiel, manchmal, wenn meine Tochter mir auf den Sack geht oder irgendwas ist, dann sage ich, hör mal zu und früher und keine Ahnung, sagt ja, Papa, wir haben nicht mehr früher. Es ist 2000, sie sagt zu mir, es ist 2022. Ne, da muss ich mich auch erstmal, da muss ich mich auch erstmal mit auseinandersetzen oder mir klar werden. Aber sie hat recht, ne, weil wir sagen, ja, früher, wir haben so früher, wir haben aber nicht mehr früher. Man kann Social Media auch nicht mehr wegdenken.
Nee, auf keinen Fall.
Es geht nicht, das einfach zu verteufeln, sondern man muss sich damit auseinandersetzen.
Zeitgemäß. Eigentlich ist doch dieser Fortschritt, den man sich doch vor 30 Jahren eigentlich gewünscht hat. Ne? Ne? Also wenn ich sage, ey, bei uns ist Samstagabend ab 20 Uhr ist kein Bus mehr gefahren, dann sind wir gelaufen. Darüber brauchen die sich heute keine Gedanken mehr machen. Also.
Aber guck mal ganz kurz, es wäre doch immer geil, wenn die einfach mal wieder laufen müssten.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ja, ist doch so ein bisschen.
Ja.
Nicht?
Ja. Weißt du, was mir direkt da einfällt?
Was denn?
Überleg mal, laufen müssen. Da waren wir zwar schon älter, aber was denkst du, was ich, woran ich dran denke?
Treppenhaus laufen.
Gar nichts zusammen. Nee.
Auch das, ja. Nee, ich weiß genau, was du meinst.
Sag.
Nachtbus, letzte Bahn verpasst, laufen. Vom Club nach Hause.
Schlimmer.
Okay, kein Geld für die Straßenbahn.
Okay, wir machen jetzt kurz hier an der Stelle.
Das ist ein Radiospiel.
Jetzt kommt der Trailer, der Einspieler.
Ausrutscher, Abstürze und andere Anekdoten. Auf Alk.
So, und jetzt kommt. Und zwar, ich weiß noch, wir waren, du meinst Jade-Club, ne?
Siehst du, das ist so dieses... Weißt du, es gibt in manchen Fernsehsendungen so diese Pärchenspiele.
Ja, yeah, genau.
Wie gut man das sich versteht. Ne?
Ja,
Entschuldigung, wenn ich jetzt mal kurz abschweife, aber nee, er hat gesagt, laufen müssen. Und jetzt erzähle ich dir warum. Weil wir waren schon älter und haben halt auch immer mit dem Geld und hin und her. Und es war die Voreröffnung des Jade-Clubs in Fechenheim.
Boah.
Ja, das war bevor er offiziell aufgemacht hat.
Ja.
Über irgendwelche Kanäle, wahrscheinlich irgendwelche DJs, waren wir dort.
Ja.
So. Und ich glaube, nee, das ist dir doch tatsächlich nicht verpasst, sondern gesagt habe, wir nehmen die letzte Straßenbahn nicht, weil wir noch da bleiben wollen, nehmen halt die erste oder sonst irgendwas.
Genau, so. Da planen wir lang zu bleiben, genau. Um die erste Bahn zu nehmen.
Und dann so. Ging der Feueralarm los.
Genau.
Und der ging nicht mehr aus. Das heißt, da lief ewig lang dieses...
Wir haben kurz gedacht, das gehört zu einem Song.
Ja.
Aber irgendwann verstanden, nein. Weil es kamen noch drei andere Songs und dieses Geräusch
war immer da. Noch da. Ja, es genau. Hat nicht aufgehört. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt. Wir hatten kein Geld für ein Taxi.
Da kamen ja Feuerwehrmänner rein.
Ja, genau. Und wir hatten aber kein Geld fürs Taxi.
Ja, stimmt.
Und jetzt googelt, ja gut, das Jade-Club gibt es ja nicht mehr, aber googelt das alte Casella-Gelände. Das ist bestimmt bei Google Maps. So, und wir sind damals tatsächlich von dort aus, alles in allem, mit dem kurzen Aufenthalt im Burger King, um es aufzuwärmen, weil wir auch kein Geld für Essen haben. Jetzt hört sich so schlimm an, aber hatten wir halt einfach nicht.
Aber die Zeiten, ja.
Ja, so sind wir vom Casella, also fast von der Mainkur, bis zur Ostendstraße gelaufen.
Im Winter.
Im Winter.
Und dort habt ihr dann die S-Bahn genommen?
Schwarz.
Habt ihr nicht mal an Taxi-Jumpen gedacht oder sowas? Habt ihr das nicht
gemacht? Nee, so waren wir nicht drauf. Ganz ehrlich, also
Taxi-Jumpen, ja.
So.
Nee, wir sind das, ist doch auch, das ist auch ein Muss aus den 90ern gewesen. Habt ihr das nicht gemacht?
Zu ehrlich.
Nee, ich kann es mal richtig machen. Ey, ich sag dir, wir haben Zeiten gehabt, dann haben wir auch, wie gesagt, die letzte Bahn verpasst oder es ist halt keine mehr gefahren. Und bis morgens um 5 oder 6 wolltest du auch nicht warten, dann gab es halt Taxi-Jumpen. Und wenn man zu viert gewesen ist, ne, das war dann immer interessant, weil hinten sitzen ja drei.
Ja.
Und dann haben die immer geknobelt, wer in der Mitte sitzt, weil rechts, links, die Türen gehen dir auf, aber ja. der in der Mitte muss sich ja dann entscheiden, wohin. Und manchmal wurde der gecasht, weil der nach hinten gegriffen hat oder keine Ahnung was da. Also das war auf jeden Fall der schlechteste Platz. Hinten in der Mitte.
Taxi-Jumpen.
Das kannte ich tatsächlich nicht.
Das du so, weil ach so Quatsch. Du hast dich an irgendeine Adresse fahren lassen, bei dir zu Hause in der Nähe, und dann bist du abgehauen. Nee. Das war, ja, das ist...
Nee, wir sind tatsächlich...
Also an alle Zuhörer, bitte erzählt mal eure Taxi-Geschichten.
Ich wäre mir auch niemals in den Sinn gekommen. Nee. Wir sind dann damals, wir zwei mit Amir. Ja. Hallo Amir, ich weiß, heute könntest du ein Taxi kaufen. Ja. Nein, aber so dieses Ding, es war wirklich im Winter und Kragen hoch und wir sind da wirklich marschiert. Und
du hast in deinen Schal geliehen. Der hat so einen großen Schal gehabt, dass er sich eingeliehen hat.
Ja, aber das war so, und dann bist du Ostendstraße und dann sind wir noch zum Westbahnhof gefahren. Ja. Also keine Ahnung, das war so das krasse Ding.
Es gab manche Taxifahrer, die sind gar nicht nach Soßheim gefahren.
Ja,
der sagt, wohin Soßheim? Nein, ich fahre nicht dahin. Soßheim fahren wir nicht. Oder Vorkasse bezahlen. Ja.
Diese oder Zeiten. Zur Not an der Schwelltankstelle rauslassen. Das ist die Grenze zwischen Rödelheim und Soßheim.
Also jetzt, um ganz ehrlich zu sein, nach der Shell-Tankstelle kommt noch, da ist jetzt VW Klöckler oder
ja, genau.
VW?
Ja.
Da war ja auch eine Tankstelle.
Ja.
Und dort sind wir meistens gejumpt, weil da sind wir direkt an den zwei Stangen da durch und dann ab nach oben, dann waren wir hinten Soßenheim, Karl-Sonnenschein-Straße im Feld. Das war unsere Route.
Jump-Route.
Ja.
Okay. Ja, heute lacht man. Nee, kannte ich tatsächlich echt nicht.
Geil, Taxi.
Siehst du, aber da kann ich mir nur sagen, wie gut es mir eigentlich doch ging.
Was Neues gelernt. Ich werde es demnächst mal ausprobieren.
Das Taxi-Jump. Du bist zu langsam.
Ja, ich bin echt zu langsam. Zu langsam geworden.
Ja. Nee, aber das war so, dieser kleine Exkurs, aber bei Laufen gefällt mir diese Geschichte, weil so ich weiß nicht, man müsste eigentlich mal gucken, wie weit es ist, weil wir sind so, also das wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir auf die erste Bahn wieder gewartet.
Wir sind, aber die haben uns damals auch von der S-Bahn, glaube ich, im Westbahnhof, haben die Bundespolizei und die Kontrolleure haben uns damals da rausgeholt. Aber auch die letzte Bahn mussten wir auch noch Soßenheim laufen, vom Westbahnhof. Und von der Stadt sind wir auch schon zig Male gelaufen. Also das war damals auch so, das hat auch dazugehört, finde ich. Das Laufen.
Ja, ich bin einmal, jetzt kannst du noch deinen anderen Trailer einspielen mit deinen Saufgeschichten oder sonst irgendwas.
Den habe ich vorhin schon eingespielt.
Ja, ist ja auch egal. Ich bin tatsächlich einmal, weil ich irgendwie abgefuckt war, vom MTW in Offenbach bis nach Bockenheim in die WG gelaufen.
Boah, MTW, da hatte ich auch schöne Zeiten.
Offenbach bis Bockenheim.
Das ist ein Weg.
Ja, ich kann mich nur dunkel an den Weg erinnern. Ich habe so kleine Flashlights. Ich will nicht wissen, also ihr wart vor mir zu Hause. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden ich unterwegs war. Also es war auch eine kranke Zeit. Da ging es mir nicht so gut.
Das kein Schwedisch, wenn man so weit läuft.
Was hast denn du für Zeiten im MTW gehabt, wenn du so sagst?
Ja, ich war auch im MTW, aber Hip-Hop-Zeiten, ich weiß nicht, ob du...
Ja, wir auch.
Ja, genau. Es gab ja auch noch, glaube ich, so Techno-Zeiten oder
irgendwas. Das war so Robert Johnson, oben drüber, oder?
Ja, genau.
Ja, und das MTW war unten drunter?
MTW, ja, das war so geil. Da haben wir uns am Kiosk, hatten wir auch kein Geld damals, ne? Da gab es eine Flasche Äppler. Dann haben wir zwei Flaschen Äppler geholt. Ich glaube, 4 Mark haben wir bezahlt. Die erste haben wir auf Ex gesoffen. Wirklich 1 Liter.
Boah, Äppler auf Ex.
Ja, ja.
Respekt Maximum.
Ja. Yeah. Und dann höchst in die S-Bahn gesetzt und dann Richtung Offenbach gefahren. Ja. Dann die zweite Flasche weg.
Boah,
und dann
so ein Weg, ne? Von, dann, boah, ja,
das komplett einmal durch Frankfurt.
Ja. Yeah. Und das Geilste war halt für diejenigen, die halt nie reingekommen sind. Das war halt voll interessant.
Ja.
Die sind dann den ganzen Weg wieder zurückgebrettert.
Boah. Okay. Aber noch mal ganz kurz zu den Kids von heute.
Ja, sorry, das war mein.
Yeah. Das war dein Exkurs, Tobi. Das darfst du erlauben hier an der Stelle. Du musst ja trotzdem mit auch den heutigen Gegebenheiten umgehen lernen. Ne? Und wenn die dann irgendwas. Ich fand es sehr gut, was du gesagt hast, so, die streiten sich dann auf Instagram.
Mhm.
Oder yeah. So, ne? Das ist, so, das ist halt eine neue Welt irgendwie. Das,
ja.
So.
Ja, da bin ich halt auch wieder ein bisschen oldschool. Ich finde das immer sehr, sehr amüsant, wenn ich mir solche Dinge dann angucke oder lese. Aber.
Gibst du denen dann Tipps, was die antworten sollen?
Nee, ich guck dann kurz drüber und dann. Ja, dann, da kommt dann halt so die Straße schon wieder bei mir raus. Dann denke ich mal, trefft euch doch einfach und dann geht auf den Acker, klärt das und dann ist ja auch gut, ne? Lasst doch mal ein bisschen Dampf ab. Der beleidigt den, der seine Mutter so, die, das ist Katastrophe, gefällt mir gar nicht. Ja, genau, zu den Gegebenheiten. Ich habe ja Glück, beziehungsweise ich habe ja 2 Töchter. Das heißt, ich bin ja auch mit dem Ganzen auch aufgewachsen.
Ja.
Also die Kleine von mir, die ist jetzt 16. Meine Große ist 21. Das heißt, ich bin ja mit Social Media auch aufgewachsen und deswegen bereitet das mir gar keine Probleme jetzt auch, was die Arbeit betrifft. Ja, es kommt halt immer drauf an, was liegt an oder was kommt vor. Weiß ich nicht, also je nach Situation. Je nach Situation kann man dann irgendwie drauf eingehen. Manche Sachen bewerte ich halt nicht so. Das sage ich, ey, das ist nicht wichtig, ist nicht relevant. Und auf manche Sachen geht man dann halt schon stärker ein.
Aber gerade genau, weil du sagst, es ist nicht relevant. Also ich glaube, mittlerweile ist es halt für viele, die damit groß werden oder dann auch jünger sind, dann irgendwie schon relevant, ne? Also so im Sinne von, keine Ahnung, das sehen viele Leute.
Mhm.
Also wie du von erzählt hast, so früher war es jetzt okay, dann kommen irgendwelche Griesheimer auf die Kerb nach Sossenheim.
Nieder, bitte. Griesheim und Sossenheim waren Verbündete, wir waren...
Stimmt, Entschuldigung. Sorry. Dann kommen Nieder auf die Kerb nach Sossenheim und das kann man nicht auf sich sitzen lassen, so.
Mhm.
Und heutzutage wird halt irgendein Post gemacht von wo auch immer, wer woher kommt. So.
Das ist nicht mehr territorial.
Genau, es ist nicht mehr territorial, genau. Sondern da wird sagt einer was über den anderen und dann ist so, jetzt nicht Krieg, aber ist so, yo,
ja, ich glaube,
macht was euch du, locker. So.
Ja, was du meinst, ist so, der Stress, den die Kids haben, ist halt ein anderer, aber der belastet die ja trotzdem genauso.
Ja, das
also das heißt genauso, also es ist natürlich was anderes, ob man eine körperliche Auseinandersetzung hat oder ob man so eine, ich sag mal jetzt mal einfach eine psychische Auseinandersetzung hat, weil der Stress ist für die ja trotzdem auch da.
Ja, ja, das auf jeden Fall, also es kommt, deswegen sag ich, es kommt immer drauf an, was ist es? Ist es jetzt Mobbing? Ist es, keine Ahnung, was über Social Media? Oder es gibt halt auch Dinge, die sind absolut banal. Das ist jetzt kein großes Ding. Oder darüber kann man reden und dann kommt auch drauf an, wie stark ist das Kind oder wie kann das gewisse Dinge einfach wegstecken, dass man dem halt sagt, hier, nimm das nicht so ernst und so, ignoriert das einfach oder löscht denjenigen. Deswegen sage ich, es kommt immer auf die Situation drauf an, was ist das Problem gerade in dem Moment oder bei Social Media. Aber diese Probleme haben wir eigentlich gar nicht so. Also wirklich nicht. Über Social Media haben wir eigentlich fast gar nichts. Die heutige Problematik ist Schule, Eltern, dann auch so eine Respektsache, ne? Ja. So Respekt. Kinder wollen gerne diskutieren und alles, also alles ausdiskutieren. Mhm. Aber so wirklich Social Media Probleme oder das haben wir jetzt bei uns gar nicht.
Aber ich finde es ganz, Kinder oder Jugendliche wollen gerne viel ausdiskutieren. Wir jetzt als frühere Generation war so, okay, pass auf, wenn da Ältere sind, hält sich die Schnauze.
Ja. Yeah.
Ist so, ne?
Ja. Yeah.
Oder nee, war so.
War so.
Ne? Also damals war es so, okay, pass auf, die sind älter, alles klar. Zur Not gibt es mal eine Backpfeife von einem Älteren, dann ist auch geklärt so, dass man da halt keine große Schnauze hat. Aber jetzt ist echt so, also mir kommt es manchmal so vor, so, es ist echt ein bisschen verloren gegangen, so dieses, yeah. dieses weißt du, dieser Respekt vor den Älteren, egal, ob das jetzt nur, ob das jetzt ältere Leute sind aus demselben Stadtteil, Viertel.
Was oder älteren, oder? Einfach älteren Menschen. Von
älteren Menschen, von, ja. genau, so dieses.
Ja.
Ja, ist ja. Ein bisschen weniger geworden. Ne?
Das ist auf jeden Fall weniger geworden. Das ist auch so ein Thema, also du musst jetzt aufpassen, was ich sage als Pädagoge, weil ne, ich bin nicht so der Typ für Kuschelpädagogik und das ist ja auch alles pädagogisch richtig heutzutage, aber ich bin der Meinung, da fehlt einfach so ein bisschen die Strenge in der Erziehung der heutigen Jugendlichen, muss ich einfach sagen.
Ja.
Ne?
Weil, aber ich finde es gut.
Man regt sich heutzutage sehr oft auf und sagt, die haben keinen Respekt mehr und dies und das und jenes. Aber man wird auch, ich sag mal, in der Erziehung heutzutage sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Ne? Also musst aufpassen, was du sagst, wie du was sagst, ja. Ne? Dass es nicht falsch ausgelegt wird. Körperverletzungen, keine Ahnung. Das sind halt alles so Dinge und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn die Jugendlichen heute so sind, wie sie halt sind, ne?
Ja.
Dass sie diesen Respekt einfach auch nicht mehr haben. Und ja, das liegt an der heutigen Erziehung. Also ein Beispiel, meine Tochter zum Beispiel, wenn die frech war oder irgendwie böse oder irgendwas, dann sag ich, hier, benimm dich, sonst gibt's einen auf den Arsch, ne? So wortwörtlich. Dann kommt sie irgendwann von der Schule nach Hause und sagt zu mir, hier, Papa, du darfst mich gar nicht hauen. Sag ich, ja, ehrlich, warum? Sagt sie, ja, das steht im Gesetz. Hat meine Lehrerin mir gesagt, im Kindergesetz. Dann sage ich, habe ich dir gesagt, deine Lehrerin, schönen Gruß, die Gesetze zu Hause mache ich. Ja, also natürlich, körperliche Gewalt jetzt ist natürlich übertrieben. Aber da fehlt so eine gewisse Strenge einfach. Das ist, die fehlt einfach. Die Kinder haben das nicht mehr. Die wissen nicht genau, die wissen nicht, wo die Grenzen sind. Guck mal, auch als Beispiel, ich bin vier Jahre Schulsozialarbeiter an einer Schule, auch in Sossenheim gewesen. Und dort war richtig cool, weil der Schulleiter gesagt hat, hier, ich brauche jemanden, der hier ein bisschen durchgreift. Ne? Die Kinder, die drehen hier am Rad. Ich habe gesagt, okay, wenn sie hinter mir stehen, lassen sie mich meine Arbeit machen. Ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Und jetzt nur mal als Beispiel, es ist Pause, die Kinder sind auf dem Schulhof und schreien da rum, beleidigen sich. Deine Mutter, du Hurensohn, du dies, du das, katastrophal, ne? Ich krieg Ohrenkrebs. Mhm. Sehe 4, 5 Lehrer unten oder 3, 4 Lehrer und das ist einfach alles so ignorieren. Dann nehmen die Dosen, die trinken eine Dose aus, schmeißen die auf den Boden und fangen an, damit Fußball zu spielen. Bis ich dann von meinem Generalposten einmal hier über den Schulhof pfeife. Und dann die ganze Schule guckt nach oben und sagt, hier, Dose aufheben. Der sagt, das war nicht meine. Ich sag, du bist der Letzte, der dagegen gekickt hat. Du hebst die jetzt auf, schmeißt die in den Müll. Du, zu mir. Ne, sind die zu mir gekommen? Habe ich gesagt, wann habt ihr Schule aus? Bla, bla, bla. 1:15 kommt die zu mir. Dann mussten die nach der Schule zu mir kommen. Habe ich denen jede Zange in die Hand gegeben. Dann mussten die erstmal wirklich eine Stunde dort den Schulhof sauber machen. Ja? Und das sind so Dinge, heutzutage, manche haben einfach keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen und lassen es einfach geschehen. Und das ist auch bei mir im Jugendhaus so. Bei mir im Jugendhaus, das gibt's einfach nicht. Ich will diese heutige Sprache, die pflegen, die gibt's bei mir nicht. Ich mag das nicht, ich will das nicht, das hat auch was mit Respekt zu tun. Und da muss man einfach dahinter sein. Und da musst du auch mal sagen, hier nein, und dann musst du dich auch mal sozusagen Auseinandersetzung stellen. Und, ne? Und das machen die wenigsten heutzutage. Die haben einfach keinen Bock drauf. Ach, Lars, kannst du eh nichts ändern. Und dann hast du halt den Salat.
Im Zweifel gibt es Liegestützen bei dir im Training.
Genau, das auf jeden Fall.
Siehst du? Ja, ist gut. Nein, ist super. Also ganz kurz, also es gab damals in Rödelheim eine Unterführung, durch die durfte man nicht mit dem Fahrrad fahren. Und ich will es an der Stelle auch nicht befürworten, aber ich weiß noch, mir hat mal ein älterer Mann, würde man sagen Opa heutzutage, mit dem Stock auf dem Rücken gehauen, weil ich mit dem Fahrrad an ihm vorbeigefahren bin durch die Unterführung, weil man eigentlich sein Fahrrad schieben sollte. Und ich dachte so, okay, gut, ab da habe ich geschoben. So.
Hast aber auch nichts gesagt, oder?
Nö.
Ja. Weißt du, wenn der das heute machen würde, erstens das und der wird bestimmt noch eine Anzeige bekommen, der ältere Herr.
Wegen dem Stock, ja gut. Ja. Okay, also mit dem Stock zu schlagen war auch nicht gut, aber er hat mich ja nicht lebensgefährlich verletzt und für mich war es ein einschneidendes Erlebnis.
Ich habe damals dort in dieser Unterführung die Lampen ausgetreten, oben in der Decke.
Die waren aber hoch.
Ja, ich weiß. Ich komm auch hoch.
Das kann ich mich auch noch erinnern, auf dem Sportplatz gab es einen Wettkampf, wer mit so einem Taekwondo-Karate-Kit irgendwas tritt, die Latte
ausmacht. Oh, geil.
Nee, gegen die Latte treten kann.
Torlatte, also ja. vom Tor.
Also mit Anlauf und dann so ein Karate-Tiger-Kick gegen die Latte. Weil da weißt du, wie hoch das ist. Und das war krass, das einfach nur anzugucken.
Ich wollte gerade sagen, da hast du nur zugeschaut, ne? Da warst du nicht dabei.
Nee, ich habe eine andere Geschichte.
Oje.
Naja, die kann ich auspacken. Das ist kein Problem, das war Schulfest bei uns auf der Liebigschule.
Ja.
Und es hat geregnet. Und wir hatten mit dem Tommy, der hat aus der Bäckerei so große Dosen mitgebracht. Und wir hatten kleine Dosen. Und dann hatten wir Dosen werfen und Dosen schießen mit Fußball. Dann hat es geregnet, kam natürlich keiner zu unserem Stand. Beim Ippi-Bau, kennst du den noch?
Ja.
Ja. Haben wir dann unter dem Dach gesessen, haben dann gewartet und dann haben wir halt so Faxen gemacht. Und es war so, dass wir haben dann zwei große Dosen übereinander gestellt und eine kleine Dose obendrauf. Mhm. Dann haben wir halt so wettkampfmäßig gemacht, wer kann die obere kleine Dose mit einem Drehkick runterhauen, ohne die anderen umzuschmeißen. Und dann bin ich hingegangen und habe im ersten Versuch diese Dose mit dem Drehkick runtergehauen. Das löste das bei Älteren aus, ich glaube, es war sogar deine Jahrgangsstufe.
Ich weiß es.
Ah, ja, krass. Krass, komm mal her. Willst du einen Kampf? Und ganz ehrlich, ich war halt gelenkig und alles drum und dran, aber ich hatte mit Kämpfen überhaupt nichts am Hut. So.
Kannst du kämpfen?
Und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, es war sogar der Toddy, der das gesagt hat.
Kann sein, ja.
Hat gesagt, komm mal her, wir haben ja auch einen, der würde gegen dich kämpfen. Der Panther. Wie ist er? Mike, der Panther.
Mike, der Panther, ja.
So, und weißt du, was der gemacht hat? Der hat zwei Einzeltische, wir hatten so Einzeltische aus dem Klassenraum, und der hat original diesen Jean-Claude Van Damme-Move gemacht und hat einen Spagat auf den zwei Einzeltischen gemacht und hat dann diesen Hand-Move gemacht und von wegen so, komm her. Und ich so, nee, du, lass mal stecken. Das mach ich nicht. Alles gut. Wir haben dann alle gelacht zusammen, war alles ungefährlich, sag ich mal so, aber es war so dieses Ding so, nee, okay, ich habe jetzt Glück gehabt, das runterzutreten, aber der Typ hat halt irgendwie Taekwondo, schwarzen Gürtel oder so.
Ja, das war früher wirklich so, wenn irgendeiner irgendwelche Moves ausgepackt hat, das war dann direkt so eine Aufforderung, so, oh, willst du kämpfen? Ja. Was willst du damit zeigen jetzt? Hast du es drauf oder nicht?
Da hab ich übrigens noch eine Geschichte von Fußball.
Ja,
sorry, aber das war gegen Sportfreunde. Und habe ich Verteidiger gespielt und dann kam einer so ein Riese, so ein richtiger Ochse. Und der ist halt aufs Tor zugelaufen und ich habe ihn halt abgerichtet, habe den Ball nicht erwischt. Habe halt so eine Notbremse, habe ihn richtig vom Bein geholt, lag dann da. Ich habe auch die rote Karte gekriegt und ich habe mich nicht mal beschwert, weil es war einfach eine Notbremse. Im Fußball ist es halt so und ich habe halt Pech gehabt. Der Typ steht auf, ist halt Kopf größer als ich und guckt mich an und sagt, willst du kämpfen? Und ich sage, nee, ich gehe jetzt duschen.
Ja, willst du kämpfen? Stimmt, ja,
dieser Satz, willst du
das
kämpfen?
Das war früher, willst du kämpfen?
So, ja. Ich habe den immer verneint.
Den habe ich auch öfters gebracht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Ich habe das mal im Halligalli war das. Da waren wir damals A66 Halligalli hier in Griesheim. Irgendwas war auch Sommerferien, Hip-Hop. Da steht so ein Typ irgendwo an der Ecke und der guckt mich die ganze Zeit an. Und irgendwann gehe ich zu ihm hin und sage, hier, Kollege, was ist los? Willst du kämpfen?
Der sagt zu mir,
nein, nein, nein. Pass auf jetzt, was passiert ist. Er ruft am nächsten Tag einen Freund von sich an, sagt, ey, ich hab Ärger, ich schwöre, ich will kämpfen, wir müssen uns den Typ holen. Und der Freund von ihm sagt, ja, wen meinst du? Ja, so ein Michael aus Hossenheim. Die aufgelegt, war ein Schüler von mir, den er angerufen hat. Und dann hat er gesagt, bist du behindert? Das ist der Michael, der haut uns beide tot. Also, liebe Grüße, ich will jetzt nicht deinen Namen sagen.
Ist nicht schlimm. Aber
der war ich schon.
Willst du kämpfen, ist ja gut.
Ja, diesen Satz mochte ich nicht. Wollte ich nie. Ne.
Ich möchte kurz auf eine kleine Sache noch hinweisen. Also bitte, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt dem Michael auf Instagram. Weil, also was ich auch sehr feiere, ist diesen alten Oldtimer, den du fährst.
Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn.
Ja, ich auch.
Da habe ich auch eine voll die geile Geschichte gerade dazu.
Ganz kurz sagen, das ist ein Chevy, ne?
Genau, ist
Chevy Impala.
Ist ein 87er Chevy Caprice.
Caprice, sorry.
Genau.
Okay.
Und das ist mein absoluter Traumwagen. Also ich muss dazu sagen, ich habe euch ja gesagt, ich bin Deutsch-Afroamerikaner, Soldatenkind. Ja. Und meine Eltern haben sich dann damals getrennt, da war ich ungefähr 4. Bin dann ohne Vater aufgewachsen und habe mich aber immer sehr amerikanisch gefühlt. Ne? Klar. Ich bin letztendlich habe ich dann 1997 wieder Kontakt zu meinem Vater gefunden und bin dann auch in die USA gegangen und habe dann dort auch gelebt. Also mit 17, voll geil. Und diesen Wagen, mein Cousin hat diesen Wagen gefahren. Mhm. Und mit dem sind wir abends immer rumgecruised. Und das war halt so typisch Ami, Chevy, geiles Ding. Und dann habe ich gesagt, irgendwann hole ich mir auch so einen. Und letztendlich habe ich mir vor 8 Jahren diesen Traum erfüllt und habe mir so einen Oldtimer gekauft. Und mache jedes Jahr so ein bisschen was daran. Habe ihn jetzt auch schön folieren lassen. Jetzt kommt das Beste. Es gibt in Frankfurt so eine neue Polizei, die heißt CART. Die haben mein Auto vor 3 Wochen stillgelegt.
Warum?
Die haben mich einfach abgefuckt, ich sag dir ganz ehrlich. Ich bin vor 3 Wochen ungefähr, habe ich den aus der Garage geholt, habe gesagt, komm, ich mach ihn mal an. Bin dann so eine Runde gecruised. Ich habe halt Sidepipes rechts und links am Auto. Ist ein 5,7 Liter V8, also hat einen mega schönen Sound. Bin einfach mal so eine Runde gecruised und dann wurde ich von der Polizei abends angehalten. Ja. Es hat halt auch schon dumm angefangen. Ich habe im Rückspiegel gesehen, Polizei, Stopp. Bin auch angehalten, ganz legitim. Problem ist gewesen, der kam direkt an mein Auto, hat meine Tür einfach aufgerissen und dann fing die Diskussion schon an. Habe ich zu ihm gesagt, hier sag mal, geht's dir noch gut oder was? Was machst du einfach die Tür auf von meinem Auto, bla bla bla. Etc. Im Endeffekt haben die dann so eine Messung durchgeführt. Das Auto wäre zu laut, die Sidepipes sind nicht genehmigt und musste ich den dann zum Polizeipräsidium fahren. Da gab es dann ein Gutachten. Hab ihn jetzt vor 3 Tagen abgeholt, aber muss halt ein paar Dinge ändern bzw. eintragen lassen. Ja. Aber
der hat auch ein H-Kennzeichen, oder?
Genau. Genau, ist ein Oldtimer.
Lass ihn einfach in Ruhe, bitte.
Ja.
Nein, sorry.
Ganz ehrlich, ist auch sehr, sehr unnötig gewesen. Das war einfach purer Neid, Abturn, Abfucker. Ich weiß auch nicht, was es gewesen ist. Die haben bemängelt, wenn du die Motorhaube aufmachst, haben wir ja eine Batterie, ne? Mhm. Und auf dieser Batterie muss so eine kleine, bei Brot, also Plus und Minus, muss so ein Plastik sein. Plastik und diese Plastikkappe, die ist, die fehlt bei mir. Das wurde aufgeschrieben. Also
da bist du schon mit einem Bein
fast im Knast.
Ja, kriminell.
Ja. Ja, aber das Auto, absoluter Hingucker. Ich mach den jetzt auch ready und dann könnt ihr, sobald es warm wird, könnt ihr mich dann sehen.
Sehr gut.
Wenn ich alles eingetragen habe.
Nee, ich will auch ganz kurz. Ja, doch, da kann. Doch, komm, da kann ich noch mal kurz an der Stelle hier noch mal auch einen Trailer einspielen.
Er hat seine 5 Minuten.
Steve hat seine 5 Minuten. Tobias geht auf Toilette. Ich und Michael unterhalten Zweiter. Nee, weil ich mag sowas nicht. Das, guck mal, ganz kurz. Dein Auto hat ein H-Kennzeichen. Das heißt, es ist ein Oldtimer.
Mhm.
Lass doch diese Autos bitte einfach fahren, wie sie möchten.
Ja.
Plus, ganz kurz, den Schmerz wirst du auch spüren, bei den aktuellen Benzinpreisen wird es auch etwas teurer, mit diesem Auto spazieren zu fahren. Und es ist doch so, ey, also guck mal ganz kurz, wenn wir weiter so machen wie bisher, so viele Autos davon gibt es nicht mehr auf der Straße. Und ich finde auch, dass so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so Kulturgut ist irgendwie so alter, egal ob es jetzt ein amerikanisches Auto ist oder
ein deutsches Auto, ja.
Ein alter Mercedes, whatever so.
Genau.
Auf der Straße zu sehen, weil irgendwann werden unsere Kinder das nicht mehr sehen.
Es ist, ja, es ist ein absoluter Exot und ich war auch überrascht, muss ich sagen, weil es sind Dinge bemängelt worden, die hätten eigentlich gar nicht bemängelt werden dürfen. Weil, wie gesagt, es ist ein Oldtimer, er ist aus den USA, Originalzustand. Der Typ, der das Gutachten neu gemacht hat, hat absolut keine Ahnung gehabt. Es ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, aber das war reine Schikane. Ja. Wollte mich einfach nur abfacken. Ne? Ach so, und ich muss die Folie, die muss ich aber abmachen. Weil auch die Folie, die ich jetzt drauf gemacht habe letztes Jahr, die ist halt nicht zeitgemäß.
Hochkriminell auch.
Genau, die gab es vor 30 Jahren nicht. Deswegen muss ich die Folie, die ja eigentlich auch zum Schutze dient des Lackes, muss ich jetzt wieder entfernen. Was soll ich dir sagen?
Ja, hochkriminell.
Ja, aber ich lasse mich nicht abfacken deswegen. Also,
auf keinen Fall. Ehrlich, also, ich sag dir ehrlich, mich stört sowas.
Ja.
Ich mag sowas nicht. Also so, ey, keine Ahnung, ich fahre auch Motorrad. So, wenn Motorrad ein bisschen zu laut ist, so, ey, ich kann es verstehen, wenn Leute durch den Taunus brettern und man irgendwie in der Kurve wohnt, wo andauernd Motorräder vorbeifahren, dass es nicht cool ist und dann irgendwie laut wird, weil es eine Rennkurve ist oder keine Ahnung, so, dann okay, dann sperrt diesen Bereich dafür, dass da keine Motorräder durchfahren sollen oder dürfen, das ist okay, aber so dieses, ey, wir können auch irgendwann mal aufhören, uns über Dinge aufzuregen, die sonst niemanden stören, so.
Mhm.
Wen juckt es, wenn du mit deinem Ami-Schlitten irgendwie durch Dossenheim und Rödelheim, Nied oder vielleicht Griesheim fährst? So.
Ich sag ja, wenn ich zum Beispiel jetzt den Max gemacht hätte, ja, wie du sagst, 30er-Zone, hier Leerlauf, wumm, wumm, bisschen Gas geben. Ich bin aber ganz gechillt gefahren. Der Bulle sagt mir auch noch, er sagt zu mir, ich sag, ja, warum haben Sie mich denn jetzt angehalten? Da sagt zu mir, ja, gucken Sie sich mal das Auto an. Ich sag, ja, das ist ein Oldtimer, das ist ein Exot. Sagt er, ja, genau deswegen. Und na, hört sich ein bisschen laut an. Aber, ja, was soll ich dir sagen? Kannst dich nur aufregen, im Endeffekt. Kannst dich nur aufregen.
Ja, das tue ich gerade.
Ist sehr, sehr traurig, weil ich habe das Auto jetzt schon seit 7 Jahren, 8 Jahren. Habe nie Probleme gehabt. Aber diese neue Oberpolizist hier von der Kart, der...
Kart heißt es.
Kart, ja, es ist eine neue Einheit. Kannst auch mal bei...
Also K für also wie K, Auto? Nee,
wie oder? Mario Kart.
Ach so,
Kaufmann, Anton, Richard, Theodor, ja.
Kart.
Genau, okay. Kart. Kart-Einheit nennen die sich. Diese Tuning... Racing, keine Ahnung was. Die sind halt jetzt speziell dafür, für solche Autos sind die halt da.
Aber das war eine normale Streife oder waren das zufällig?
Nein, die ist diese Karteinheit. Das ist ein Mechaniker auch mit im. Das sind Polizisten und die sind auch Mechaniker und die kennen sich halt genau aus mit Reifengrößen, ja. ABE, Auspuff, Lenkrad und was auch und immer.
Also okay, ich muss kurz sagen, an der Stelle, um meinen 5 Minuten hier nochmal Sinn zu geben, ich muss sagen, wenn man ein neues Auto fährt,
Ne? Also irgendein, keine Ahnung,
AMG. Ein C63 AMG.
Ja.
Beispiel.
Oder hier so eine G-Klasse oder so, die man eigentlich nur als Jäger fahren sollte.
Mhm.
Wenn man Jäger ist. Ja, sorry, ist meine Meinung. Sorry. Wenn du eine G-Klasse fährst, bist du Jäger.
Ja.
Oder Rapper. So, und weißt du, bei sowas, und dann hast du irgendwie so einen kleinen Schalter im Handschuhfach, wo du dann den Auspuff lauter machst, yeah, oder so. Ist so, komm, das brauchst du nicht. So, das ist was anderes. Plus, was noch viel schlimmer war, ich wurde letztens an der Straße, also ich wollte über die Straße laufen, und es kam, ist ein Porsche an mir vorbeigefahren. Und der hatte einen guten Sound. Und ich schaue aufs Nummernschild und da ist Elektro. ein E hinten dran.
Ja.
Also der kann diesen Sound gar nicht haben. Also da sind ja irgendwie dann, keine Ahnung.
System, so Soundsystem ist irgendwie da. So.
Ja. Da habe ich gesagt, okay, Bruder, du hast auf jeden Fall Probleme.
Der hat das Auto noch nicht gebaut.
Nee, aber der fährt ihn.
Aber guck mal, eh, Nein, ist gefährlich, weil man ihn nicht hört, deshalb macht man sowas rein, damit man die auch mal
ja,
hört.
Ja, natürlich, genau. Deswegen, damit gehen auch. Damit, so, also pass auf, für mich ist so. Straßenrennen muss nicht sein, irgendwie durch eine Fußgängerzone fahren und dann, wie du gerade gesagt hast, nochmal einen Leerlauf reinmachen, damit man ein bisschen den Motor hört und so. Muss auch nicht sein, aber so ein Oldtimer, finde ich so. Hm. Oder ein altes, cooles Motorrad, was irgendwie gut klingt. Lass es doch so sein, wie es ist. So. Das ist einfach, muss nicht sein. Lass die Leute in Ruhe, bitte. Ist wie verparken. Sorry.
Da muss ich mich jetzt gerade mal outen.
Jetzt kommt er, ja.
Ja, weil es gar nicht so lange her. Da bin ich durch die Goethestraße gefahren.
Echt?
Muss jetzt nicht, da? Ja, das ist völlig egal. Auf jeden Fall, da fahren ja auch die dicken Autos. Mhm. Ne? So. Und ich kam halt von der Seite vom Rossmarkt. Beziehungsweise hat er da kurz geparkt und so. Und dann bin ich wieder losgefahren. Und dann kam von der anderen Seite halt auch so ein AMG oder sowas. Und da war so eine Gruppe von Jugendlichen mit ihren Handys und haben gefilmt. Und die haben dann mit diesen Autos halt den Dicken gemacht und dann sind die da Richtung Parkhaus hinten, Richtung Fabiano wieder abgezogen und haben dann halt keine Ahnung, irgendwie so gemacht. Und dann bin ich da um die Kurve gefahren und die haben halt alle woanders hingeguckt. Da habe ich auch mal kurz die Kupplung gedrückt und noch mal kurz Gas gegeben. Und alle drehen sich um mit ihren Handys und dann sehen die so einen dreckigen Hyundai-Kombi. Aber wir haben alle zusammen gelacht und es war gut und ich bin wieder weitergefahren. Das hat mich zwar ein bisschen Sprit gekostet in der heutigen Zeit, aber das war der Spaß, war es mir wert. Also, ja, also ich, was das angeht, war ich auch noch nie mit den Autos so. Aber ganz ehrlich, das ist, also ich habe dein Auto gesehen und es ist einfach geil. Also ich bin nicht der Typ für so Autos und so, ich gucke mir die aber gerne an. Und so, aber da, das konnte ich mich nicht verkneifen. Da mal kurz Gas zu gehen.
Ja, braucht keiner, sage ich dir ganz ehrlich. Also das, was die jetzt abgezogen haben, das ist, das war... Zeitvertreib, Langeweile, Neid, keine Ahnung, wie auch immer, was, wie man das nennen kann. Aber ja, da steckt viel Arbeit dahinter.
Ja.
Und das ist auch eine Passion, ne? So, so ein Auto zu haben und zu pflegen und dann wirklich nach und nach, weil über die letzten Jahre, also ich habe jetzt nicht von heute auf morgen alles gemacht, sondern man nimmt sich auch Zeit dafür. Muss erstmal den Motor machen, musste das Karosserie machen, das machen.
Also nochmal, es ist ein Oldtimer, ne? Also es gibt auch nicht sofort an jeder Ecke Ersatzteile dafür.
Genau, ne? Richtig.
Also
ja.
Man muss das irgendwie so ein bisschen...
Also die, als Beispiel, die bemängeln, ich habe ein klappbares Nummernschild. Das heißt, hinten in der Mitte, hinter meinem Nummernschild ist mein Tankdeckel. Ja? Das heißt, man muss mein Nummernschild musst du umklappen, damit du hinten von hinten, also vom Heck aus, tanken kannst. Das zum Beispiel wurde bemängelt.
Ja, weil und du kannst ja, wenn du ein Rennen fährst, das Nummernschild umklappen.
Ja, aber es ist ja...
Im
es ist ja im Originalzustand. Also ein Oldtimer muss ja original
bleiben,
getreu bleiben. Ja, also im Endeffekt, was ist das für ein Quatsch? Also deswegen sage ich, derjenige, der das Gutachten jetzt gemacht hat, beziehungsweise das Ganze bemängelt hat, hat absolut keine Ahnung von diesen Autos. Aber wie gesagt, ich lasse mich nicht runterkriegen. Im Sommer, beziehungsweise jetzt in den nächsten 4-5 Wochen bin ich wieder auf die Straße.
Sehr gut.
Wenn das Wetter gut ist.
Ey, also damals hätten wir gesagt, in unserer Jugend, besorgt dir ein amerikanisches Nummernschild,
Ja.
Und machst es drauf, dann kannst du fahren, was du willst.
Dann hätte ich ja.
Ja, genau.
Habe ich gehabt, beziehungsweise konnte ich bis zu meinem 21. Lebensjahr machen. Weil mein Vater ist Berufssoldat gewesen, hat 25 Jahre gedient und der hat diese ID-Karte, diese Military-ID-Karte, die hat er bis zu seinem Lebensende. Und ich hätte sie, also ich habe sie gehabt bis zu meinem 21. Lebensjahr. Ja. Dann sagt das US-Government, du bist jetzt alt genug, um selbst dem Militär beizutreten und deine eigenen Benefits sozusagen zu verdienen. Ja, schade, war wohl nix.
Ja. Es gab damals jemanden in Rödelheim, der ist auch immer mit so einem Auto rumgefahren, mit amerikanischem Kennzeichen, und der war, glaube ich, 16, 17, mit komplett getöteten Scheiben, und die normale deutsche Polizei konnte ihn nicht anhalten oder durfte ihn nicht anhalten.
Genau.
Weil dafür die Military Police.
Die durften irgendwann, durften sie anhalten, sie durften ihn aber nicht kontrollieren. Die mussten ihn dann anhalten und dann mussten sie die MP rufen.
Genau.
Und ja.
Das hat lang gut geklappt. Ich glaube, irgendwann wurde er mit 25, 26 dann wegen Fahren ohne Führerschein über mehrere Jahre hops genommen. Aber ja gut, das war so eine andere Sache. Okay, Michael, wir haben... hier in Sigis Bar eine Jukebox, die wir natürlich auch in Form einer Spotify-Playlist für die Zuhörerinnen und Zuhörer bekannt geben und räumen den Gästen immer ein, dass sie auch Songs draufpacken.
Ja, yeah, geil.
Ja. Hast du was?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, hau rein.
Was heißt das?
Nenn Songs, Namen.
Ach so. Nennen. Ja, ich habe gedacht, ich spiele das jetzt ab.
Achso, nee, nee.
Also bei mir absolutes Muss so ist Lunis Agafavonit.
Stark. Das ist nicht drauf, gell?
Ja, krass. Ja.
Ja.
Das ja. Ist, ja.
Ich habe mir das Album gekauft damals, als es rauskam.
Ja, das Album war nicht so gut, ne?
Nee, ich habe mir die Maxi gekauft und ich habe, ja, aber es ist besser, als man denkt. Es ist besser als manch andere Alben, die man sich gekauft hat damals.
Ja, ich glaube auch heute, wenn man sie heute hört, das hat auch wieder einen ganz anderen Charme.
Ja, also ich habe mir die Maxi gekauft, als sie rauskam, im Bomben oder so. Und ich habe mir das Album gekauft, als es rauskam. Und jetzt könnt ihr mal googeln, weil ich weiß es nicht, wann das war.
Ey, ich habe auch keine Ahnung gerade.
Also, das muss, also, ne, ich sag, Olli, Olli und so, ja.
Aber stimmt, ich habe auch so ein paar Stories gesehen. Wenn du mal ab und zu mit am Auto unterwegs bist, spielst du auch so ab und zu ein paar.
Oldies, Klassiker.
Ja, Oldies, ich wollte gerade sagen Oldies Oldschool. Für uns nicht Oldschool, aber für die Kids heutzutage
ist es Oldschool. Also das ist gehört dazu, cool, ne? Cool, dass du das erwähnst. Ich spiele in diesem Auto ausschließlich 90er Musik. Also da darf nichts Neues.
Es funktioniert auch nichts anderes.
Darf nichts Neues.
Das muss ich fangen. Tape Deck oder was hast du?
Das ist halt jetzt auch das Problem. Mein Radio wurde auch bemängelt, weil ich habe ein neues, also ich habe ein Radio drinnen mit Bildschirm, Bluetooth. Das wurde jetzt auch sozusagen bemängelt. Das heißt, ich müsste jetzt so ein Kassettendeck wieder reinmachen.
Dein Ernst?
Ja, wirklich. Dann.
Aber Hauptsache die Neuen alle haben.
Aber wo soll ich denn heutzutage noch Kassetten herbekommen? Vielleicht habe ich noch ein paar im Keller.
Ich habe noch ein paar, aber dein Ernst?
Ja, ja.
Wir haben bemängelt, dass du nicht mehr das Original Autoradio
drin hast. Ja, genau, zeitgemäß. Autoradio.
Also zeitgemäß vom Oldtimer.
Genau, also 1987.
Da war noch ein Plattenspieler drin.
Gibt's auch. Es gibt Autos. Es gab damals wirklich Autos.
Das hätte ich bestimmt auch gemeldet.
Ja.
Aber jetzt ernst. Also, okay, das haben die auch bemängelt.
Mhm.
Ja. Weil du ein neueres Radio eingebaut hast in dieses Auto.
Genau.
Okay, ganz kurz. Meine Frage an die Behörden. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Das wäre so meine Frage gerade. Menschen anzuhalten mit...
Genau, geht doch mal an die Goethestraße.
Bitte.
Genau, ja. Bitte. Ja,
genau. Wirklich. Mach, also stell dich schon mal in die Goethestraße und guck
Lautstärke,
mal so.
Apropos Lautstärke. Ja.
Alter. Okay, du hast das ein nicht seriengemäßes
Autoradio.
Autoradio da drin. Geil wäre gewesen, wenn du den Behörden, also den Polizisten, die dich angehalten haben oder die das bemängeln, gesagt hast, aber passen Sie auf, mein Autoradio ist sehr neu, aber ich spiele ausschließlich
90er Musik.
Oh Mann. I got five on it, finde ich sehr gut. Ja. Hast du noch einen?
Noch einen. René.
Oh. Warte. Das ist der Songname, ne?
René. Ja.
Von, warte, ich muss kurz überlegen.
Ich muss auch überlegen.
Ja. Ich weiß genau, ich habe den Song im Ohr.
Weißt du?
Ja, wir können es googeln.
Überlegt es euch mal, weil mir ist jetzt ganz spontan einer eingefangen, der wahrscheinlich gar nicht so passt, aber ich sehe dich auf jeden Fall zu dem Song durch die Straßen fahren. Ist nämlich von Cypress Hill Lowrider.
Mhm. Ja,
stark. Ich weiß, das ist jetzt nicht so.
Obwohl es kein Lowrider ist, ne?
Nee.
Nein. Aber ich habe High Chickens drin. Stimmt, die sind nicht bemängelt worden.
Was hast du denn? Hijackers.
Ich kann den mit Lufthydraulik hoch und runter machen.
Aber nicht so wie die normalen Lowrider sind, ne?
Also früher die Zitrone nach oben machen, genau.
Ja, diese Zitrone, okay. Wie hießen die, die man so runter machen kann und hochfahren?
Ja, genau, richtig, genau.
Die kenne ich noch aus der Kinder.
Ja, guck mal, weißt du, wenn du mit so einem Zitrone um die Ecke kommst.
Und heutzutage weiß man nicht.
Wer weiß, stimmt, die halte ich auch an. Sagen. Ja. Entschuldigung.
Nee, aber irgendwie kam mir dieses Lied in den Kopf, dieses Lowrider. Lowrider.
Ja, aber auf jeden Fall ich glaube, das ist nicht von Cypress Hill. Nein, das ist nicht von Cypress Hill.
Ich zeig's dir gleich, was ich meine.
Okay.
Es gibt zwei Lowrider. Ich pack beide drauf. Okay. Ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt vielleicht das Falsche gesungen, aber also, nee, ich kann sowas ganz schlecht, aber ich zeig dir beide gleich.
Okay, ich habe noch einen.
Ich mach zwei Lowrider drauf. Okay, auch wenn es kein Lowrider ist.
Ich habe noch einen. Und zwar mache ich von der hieß mal Kid Frost und dann später Frost. Und der Song heißt La Raza.
Ja, das kenne ich auch noch.
Kennst du?
Ja, klar.
Ganz starker Song. Aber ich habe noch, eigentlich noch zwei. Und zwar einmal, boah, der Song, ich habe ihn gegoogelt, weil ich eine Story gesehen habe. Und zwar heißt der Song, ich glaube, der Song heißt original Kumite. Würde auch so ein bisschen zu deinem Thema heute passen, so mit Kampfsport und so. Von dem Film Bloodsport.
Genau. Ich wollte gerade sagen, ja.
Krass, also ist ein Instrumental, also es gibt kein Gesang oder so. Aber ganz.
Ist aber auch so ein bisschen so mental, so ein bisschen zum Runterkommen, oder?
Ja.
So, ja, genau. Ja. Da hab ich auch.
Aber der läuft in der Szene, wenn Frank Dux,
wenn er das Stirnband.
Genau.
Ja, genau.
Also nur noch mal dazu, aber Kumite hieß dieser Wettkampf,
wo er antreten. Ja, aber das Lied, das heißt auch
Kumite. Nee, ich wollte es nur noch mal in den Kreis schließen.
Danke. Und großartiger Song noch, und das ist auch deine Generation, ist, ich habe lange dafür gebraucht, weil damals konnte man den Song zwar irgendwo runterladen, aber immer nur mit den Sounds aus dem Film.
Weil man den, ich weiß es.
Ich bin gespannt.
Frank Harris. Hold On, nein? Von Karate Tiger?
Vision in Your Eyes.
Oh
ja. Yeah.
Das ist der Song.
Ach so, das ist okay.
Ja, aber das andere war das Ding, wo der auch reinspricht mit dem, wo er die Rundenzeit nimmt.
Ja, dieser, also, genau.
Wow, das war so schnell.
Hold on.
Ja, Hold on
to Vision to Your Eyes, genau, richtig.
Während er trainiert, dann wird er immer besser werden im Training.
Ja,
krass.
Großartiger Song.
Boah, das
plus
ist
großartige Szene.
Mein Endgegner.
Ja.
Manchmal, wenn wir dann zum Schluss die Burpees reißen oder so, dann haue ich das Lied raus.
Ja, okay.
Und das kommt, das motiviert
mit
richtig.
Oder ohne Sounds aus dem Film?
Nee, hier, dieser hat das ohne.
Okay.
Wie auf Spotify mittlerweile auch.
Ja, wir hatten das früher immer, wir hatten es immer mit diesem. Ja,
genau, wir hatten es mit diesen Filmsounds.
Oh, ist also, die Uhr kaputt? Oder was sagt
der? Nein, warte. Die Szene ist, dass der.
Jason, du kannst das, du schaffst das.
Der Typ rennt. Und der andere fährt natürlich
mit dem Fahrrad, mit dem genau. Und dann,
ja, aber dann stoppt er die Uhr. Ja, und irgendwann später sagt er, ist die Uhr kaputt?
Oder die Uhr ist kaputt und so.
Nein, warte. Er sagt,
genau.
Irgendwas stimmt nicht mit der Uhr.
Aber genau, das ist so.
Das ist der Satz.
Ja, okay.
So. Jason, wir müssen weiter. Jason, wir müssen weiter.
Das ist kein
das Zitat. Bester das Song.
Auch absoluter Kultfilm. Also ja? Der Film auch.
Ah, genau.
Und der erste Teil, finde ich. Aber die anderen.
Ja, aber das ist mir noch eingefallen. Das will ich unbedingt gerade noch in dem Zusammenhang klären. Wir damals sind ja auch mit so Filmen auch groß geworden. Das heißt, du hast auch vorhin kurz erzählt, dass du so unbedingt dann Karate machen wolltest oder
genau.
Dann angefangen hast damit. Und mittlerweile oder heutzutage gibt es so Filme nicht mehr.
Nee.
Gell?
Nee, es gibt UFC. Das sind denen ihre Role Models. Ja, wir sind mit Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme,
ja,
Bruce Lee, Kids, keine Ahnung was sagen. Genau, mit denen sind wir aufgewachsen.
Und aber diese Filme gibt es gar nicht mehr, ne?
Nein, gibt's nicht mehr.
Es gab mal das Remake von Karate Kid.
Ja.
Ja, das ist aber auch schon.
Boah, der war so schmudder.
100 Jahre her, ich habe den nie gesehen.
Ich habe
gibt's nur einen. Das muss ich bei meinen Kindern sagen, so, nee, das ist nicht das Richtige.
Nee.
Nee, aber...
Ja. Mit dem Sohn von Will Smith.
Ja, genau.
Ja gut, die haben es gut versucht, aber es ist nicht...
Ja gut, ganz ehrlich, wir sind dann auch wieder wie die falsche Generation.
Ja, aber es gibt so Filme nicht mehr.
Aber guck dir erstmal Karate Kid an. Also für uns ist es immer noch so ein Flash, aber das Ding ist halt, es gibt ja auch viele Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, die man sich dann heute anguckt und denkt so, okay, ist jetzt nicht mehr so das Ding, aber für uns war es damals, weil man halt auch viel mehr heute mitkriegt und andere Filme und wie krass die alle sind und sonst irgendwas. Sei es Star Wars, wir feiern die wir damals als die drei Filme hatten und jetzt kommen die anderen, die einfach übertrieben krass sind mit der Technik und so weiter und so fort. Das ist jetzt vielleicht nicht unterdenken, aber alle anderen sagen so, ja, was ist denn das für ein Spielzeug, das andere Zeug. Das ist halt, glaube ich, auch so wieder so eine Generationsfrage. Und,
aber es gibt keine Kampffilme mehr.
So in also dem so Sinne, nein.
Martial Arts, nicht.
Ich ja, es kam da doch so, Ong Bak kam doch mal raus, so vor ein paar Jahren. So.
Nee, ein paar Jahren, das ist auch locker 10, 15 Jahre her.
Ja, da gab es auch, genau. Also, das sind,
aber ja, ich das glaube, das ist aber heute, ist es, vielleicht waren es früher halt diese Kampfsportfilme, wie wir sie kannten, aber jetzt guck dir mal die anderen Filme an. So mit das Jason ist halt einfach in den anderen Filmen drin. Ich bin da jetzt nicht so Statham, unterwegs, aber guck dir jetzt, was Avengers oder so ein Kram an. Das ist ja trotzdem alles da drin, aber es sind halt keine Kampfsportfilme, sondern Comicverfilmungen oder sonst irgendwas. Mhm. Und es ist halt ein Teil der normalen Filme geworden. Oder wenn James Bond kämpft, dann kämpft er nicht wie früher mit der Handkante oder sowas, sondern dann sind es halt
vielleicht so Kung-Fu-Dinger. Ja, weißt du, macht er auch UFC, MMA,
ja, genau,
irgendwelche halt, Rollen und Drehkicks und Highkicks und
Pushkicks. Du brauchst diese Kampffilme nicht mehr, weil das einfach so sehr in dieser Filmszene angekommen ist, weil das überall sowieso ganz... Kannst dich nicht mehr wie Bud Spencer und Terence Hill irgendwie auf die Nuss geben, weil das muss ja immer wieder überbieten mit irgendwas. Und,
ja, das stimmt, gell? Glaube, genau, da kamen dann irgendwelche neuen Special Effects, neue Kicks, neue Moves raus.
Ja, das ist immer krasser. Ich meine, ganz ehrlich, also früher erinnert ihr euch noch an diese Eastern, wo die so 50 Meter geflogen sind und so ein
Kram. Ja, diese Kung-Fu.
Nein, aber ganz ehrlich, aber das waren ja auch, das war so ein eigenes Genre und es war ja aber auch so Kampfsportkram.
Jet Li zum Beispiel, das ist doch genau sein Genre. Der hat doch diese Flying Sword Dagger, keine Ahnung, was weiß ich, was da alles da
für ein Ja, genau. Dragon und sowas. Ja, aber das gibt's halt heute nicht, weil es halt, glaube ich, ganz normal ist, dass die alle, in jedem Film kann ja jeder alles. So, also... diese Kampfsportfilme braucht man nicht mehr. Und wenn du dann hast, wie haben die dieses Baseball gesagt? Rocky 5000. Ja, dann gibt's den halt vielleicht noch. Rocky, weil das so die alte Reihe ist oder sowas. Und dann hast du nochmal so einen Boxfilm. Oder es gibt halt irgendwelche Boxfilme. Das ist dann, aber es sind ja auch dann jetzt keine Kampfsportfilme in dem
Sinne. Braucht man heutzutage nicht mehr, aber ich muss sagen, die haben was verpasst. Also diese Filme, die haben einen auch geprägt, ja. Diese Filme heutzutage, die prägen keinen mehr. Also ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, muss ich jetzt auspacken. Ich bin damals auf der Wegscheide gewesen und da war ich vielleicht 10. Auf jeden Fall hat mich irgend so ein Junge hat mich vermöbelt, hat mir so ein paar Klatscher gegeben, bin ich zurück in die Hütte und ich hatte genau diese rote Adidas Jogginghose, wie von Karate Tiger 1 und diese rote Trägerhemd. Ich habe das angezogen und ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich den Typ weg. Bin mit dieser Montur nach draußen gegangen. Habe gedacht, ich habe jetzt diese Karate Tiger Moves drauf und dann habe ich sie nochmal bekommen. Und ich schwöre euch, das ist kein Witz. Das erzähle ich auch bei mir. Im Jugendhaus. Aber das war diese Hose, das hat mir irgendwie so voll Energie gegeben, dass ich überhaupt noch mal rausgegangen bin. Wie gesagt, ich habe sie dann noch mal bekommen von denen. Der war 2-3 Jahre älter, keine Ahnung was. Aber das sind halt auch Filme, die haben mich mein Leben lang begleitet. Also jetzt bin ich 42 und ich rede immer noch davon.
Ja, das ist aber immer eine Frage, weil ich kann das nicht beantworten. Das hatten wir mit Musik schon auch besprochen, mit anderen Gästen und auch mit Filmen. Ob das für die heutige Generation genauso Filme gibt, wie es die für uns damals gab, oder ob es genauso Musik gibt, das ist so eine Frage, die wird niemals richtig beantwortet. Weiß ich nicht.
Ich glaube auch, dass die heutige Musik nicht so langfristig ist oder sein wird wie unsere. Das glaube ich nicht.
Ja, wie gesagt, auch vielleicht einzelne Lieder. Das ist ja das, was wir schon öfter gesagt haben. Ja, aber gut, wir haben auch, das ist auch immer so das Fazit von dem Ganzen. Wir haben unsere Erinnerungen an diese Lieder und Filme gebunden. Und das macht die Generation definitiv heute mit ihren Liedern. Und das heißt, wenn die, vielleicht ist es nicht so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt dieses Lied aus Karate Tiger, was man total abfeiert, weil das unsere ganze Generation abfeiert. Aber vielleicht gibt es einzelne Lieder, die Kids von heute dann später abfeiern, weil sie damit ihre, also vielleicht nicht so generationsübergreifend, aber wo man sagt, okay, diese Gruppe, Freundeskreis oder sonst irgendwas, die hatten dieses Lied, als sie mal feiern gegangen sind. Das glaube ich schon. Ich weiß noch nicht, ob es halt diese Classics gibt, die wir haben, aber das sagt wahrscheinlich auch jede Generation. Ich weiß nicht. Ich bin da halt zu wenig drin, um das sagen zu können. Aber ich bin da schon auch eher auf deiner Seite.
Also, wenn du da jetzt aber als Beispiel Agathe Faber nimmst von Lunis, das spielst du heute und das kennen auch die neuen Generationen. Ja. Nimmst du aber keine Ahnung, jetzt zwei, was waren damals so Lil Jon, Eastside Boys, keine Ahnung, was wo auch mal so eine Zeit lang, das kennen die nicht. Ja, also, deswegen, also ich denke, diese Langfristigkeit von bestimmten Songs, die wir so in unserer Zeit hatten, die wird es nicht geben. Die wird es nicht mehr geben. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Hat letztens auch die Diskussion auch mit meiner Tochter, da ging es um Boybands. Ne? Also lass mal, was hatten wir damals, Take That, NSYNC und so, was ein Hype die hatten, wo man gedacht hat, das wird ein Leben lang werden die immer irgendwie on top sein. Ja, es war eine Phase, da waren die richtig, richtig Fame, und aber jetzt kennt die kein Mensch mehr.
Außer unsere Generation.
Ja, aber das Lied hörst du nicht. Die Lieder hörst du nicht mehr von denen.
Vielleicht auf H3 oder so.
Ja doch, ich muss sie manchmal auf Hochzeiten auflegen.
Ja?
Ja, aber nicht, ja klar, weil ich halt dann in der Generation bin, wenn dann Paare heiraten und da halt Leute sind, die in unserem Alter sind, die hören das schon.
Ja.
Aber ja, also klar, also ich glaube, ja, gut, ist auch immer so ein bisschen, glaube ich, Musikgenre abhängig. Mhm. Aber ja, ich sehe es auch so, also es wird...
Ja, alles hat seine Zeit.
Ja, aber es wird Rap- oder Hip-Hop-Songs geben, die eine sehr lange Zeit überdauern. Und es wird einige geben, die jetzt gerade kurz cool sind, aber dann halt in 5 Jahren nicht mehr.
Ja.
Also glaube ich. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Man müsste mal jemanden fragen, der irgendwie damals, keine Ahnung, 12, 13, 14 war und da den Song seines ihres Lebens hatte. Und
ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wir hatten das ja schon mal, aber wenn jetzt zum Beispiel... Ich weiß es nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel so einen Apache-Roller nimmst oder so einen Bowser, gib mir mehr von dem, was du lieben nimmst oder sowas. Ja. Das sind schon so Dinger, wo ich mir vorstellen kann, dass die von der Generation im nächsten, ne, wenn sie älter sind, wo sie sagen, so, das sind meine Fiberness oder so, weißt du? Hm. Das weiß ich halt nicht. Kann ich nicht, weiß nicht. Also meine Eltern hören dann auch immer noch, keine Ahnung, 70er-Jahre-Musik oder so. Ne? Das ist halt, ich glaube, das hat jede Generation. Das möchte ich jetzt auch gar nicht beurteilen, weil ich glaube, ich kann das
ich
nicht.
Glaub, aber
ich bin aber auch eher auf eurer Seite.
Ja, so 7, Agathe Faber von 1995, oder?
Siehst du, das ist nämlich das Ding. Ich glaube nämlich auch, dass es ewig her ist.
Also 1995. Und wie gesagt, das kannst du heute noch spielen. Weißt du, ich meine, da kannst du doch im Club, aber ich weiß jetzt nicht, ob du Bowser oder keine Ahnung was, in 25, 27 Jahren.
Ja, vielleicht auf einer 2000er Party.
Ja, für die vielleicht schon, also die den Song als Hit miterlebt haben, vielleicht schon, aber ja, ich glaube auch, dass die Luft oben dann sehr dünn wird irgendwann.
Ja.
Also meint ihr, dass dann in 20 Jahren immer noch Agathe Faber nicht eher läuft als Roller, oder?
Ja.
Ja, ich glaube
auch. Da wäre ich auch eher bei euch, aber ich glaube, es liegt auch an unserer Generation.
Ich glaube schon. Ja. So.
Ja. Ich wehr mich da nicht gegen.
Darfst du auch nicht.
Bin ja ganz bei euch hier.
Michael, jetzt magst du noch was Abschließendes sagen, bevor hier die Rollos runtergehen?
Ja, ich wollte mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bedanken für die Einladung hier. War mega cool, sehr, sehr entspannt. Geiles Format. Ich freue mich. Ansonsten habe ich eigentlich, glaube ich, Also ich habe vieles erzählt.
Ja, stimmt.
Aber ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Da gibt es bestimmt noch einiges zu erzählen.
Ey, du darfst gerne wiederkommen. Wir machen noch eine zweite Folge.
Ja, bestimmt. Also da gibt es noch ein paar Geschichten.
Gerne. Also das Schlimme ist, guck mal, ganz auch in so einem Abend wie heute, man könnte noch viel mehr und tiefer in bestimmte Themen gehen.
Genau.
Und das ist immer das Schlimme so. Man könnte einfach eine Folge machen, die irgendwie 7 Stunden geht. Wir würden das schaffen. Aber irgendwann ist der Bogen so ein bisschen, wo du sagst, komm, wir wollen den nicht überspannen. Aber ich glaube auch, dass also man hätte noch viel mehr und viel tiefer in viele Sachen gehen können.
Ich glaube, eine Sache, die du erzählt hast, die musst du jetzt nochmal auspacken, egal wie lang, ist, weil das mich jetzt doch noch interessiert und es fällt mir gerade nochmal ein, weil der Steve hat gesagt, du warst auch im Fernsehen unterwegs. Das ist so eine Sache, die ich glaube ich nochmal, also jetzt, auch wenn wir die Jukebox schon abgehakt haben, aber das ist sowas, das ist mir gerade eingefallen, hat er gesagt, dass du, wie, also nur ganz kurz, was war das und wie bist du dazu gekommen? Das wäre vielleicht nochmal so ein Ding.
Also es ist, ich bin mehrmals im Fernsehen gewesen. Einmal auf Pro7 gab es eine Doku, die hieß Gangs von Frankfurt. Da ging es auch um Jugendkriminalität von Jugendlichen in Frankfurt. Dort habe ich mitgewirkt, auch natürlich wieder in meiner Rolle als Jugendsozialarbeiter. Mit Kids halt von der Straße gearbeitet. Das war auch ein ganz interessantes Format. Und dann bin ich 2010 über Azad an ein Format gekommen, beziehungsweise die sind auf mich aufmerksam geworden. Das war RTL 2, die Gang, die Mädchengang. Mhm. Genau, das waren dann so 6 Assi-Mädchen, die versucht haben, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und das war aber bei mir dann schon die dritte Staffel, an der ich dann teilgenommen habe, weil also es gab 2 vorige Staffeln und da war auch ein anderer Coach, war irgendwie da, so ein Jugendcoach, der hat aber keinen pädagogischen Background gehabt und die also die Redaktionsfirma beziehungsweise RTL 2, die haben dann halt wirklich Probleme bekommen mit Jugendrechtlern beziehungsweise Jugendamt etc., weil, wie gesagt, das keinen pädagogischen Wert hatte. Also haben sie jemanden gesucht, der Straße ist und Pädagoge. Und Azad, wie gesagt, Obergeil, hat damals an mich gedacht, hat gesagt, hier, ich kenne einen aus Frankfurt, guter Kerl, Michael arbeitet in Sossenheim, Jugendhaus, so und so. Und dann so sind die halt auf mich gekommen, die haben mich dann gecastet. Ich habe gut abgeliefert bei dem Casting und habe dann wirklich 3,5 Wochen tagtäglich in Österreich da mit denen dieses Format die Mädchengang gedreht. War für mich auch ein richtig gutes Erlebnis, weil, guck mal, hier in Frankfurt bin ich bekannt, man kennt mich, ja, ich habe so einen gewissen Vorteil, kann man einfach sagen. Das heißt, die meisten kennen mich über irgendwelche Ecken, ne? Das heißt, da bist du schon mal auf eine gewisse Art und Weise, bist du schon mal so ein bisschen so safe. Dort einfach mit Mädels zu arbeiten, die ich gar nicht kannte, die aus anderen Bundesländern kamen, also Berlin, Bremen, Köln, war für mich am Anfang erstmal so, okay, wow, was mache ich denn, wenn die jetzt da frech wird und anfängt mich zu beleidigen oder keine Ahnung was. War, wie gesagt, war für mich neu, hat aber auch mega Spaß gemacht. Hab dann auch, muss ich auch sagen, mit der Redaktionsfirma bin ich auch 2-3 Mal in Clinch gekommen, weil es ist natürlich Fernseh privat. Da geht es um Einschaltquoten und da sind, ist als Beispiel, da sind 2-mal ist was passiert, wo die halt von mir was verlangt haben, wo ich gesagt habe, hier so arbeite ich nicht. Ne? Also mir liegt was an den Mädels. Ich will, dass die es schaffen, dass die wieder auf den geraden Weg kommen. Und da interessieren mich eure Einschaltquoten nicht. Da mache ich halt nicht mit. Und hat ganz gut funktioniert. Genau. Die Mädchengang. Kann man bei TV Now, glaube ich, angucken.
Gibt's da?
Sind 8 Folgen. Also 8x45 Minuten. Also ist schon gut was dabei rumgekommen.
Geil.
Genau. Das. Ach so, und dann war ich noch beim Hessischen Rundfunk, habe ich auch, der Jugendcoach habe ich gedreht mit Hessischen Rundfunk und ARD.
Ja, das aber so kurz, um das nochmal abzuklären, ist da, also, ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht fragen, ob du noch Kontakt zu den
Kandidatin hast, aber.
Ja, ja, habe ich.
Hast du noch?
Ja, ja, ich habe ich habe Kontakt zu zwei Mädels, auch über hier Social Media, dank Social Media.
An der Stelle ist
die,
auch okay.
Die eine ist auf jeden Fall verheiratet, hat zwei Kinder und die andere ist nur verheiratet und hat kein Kind. Wie gesagt, die waren auch damals im Alter von 15 bis 19, also die Älteste war 19, die Jüngste war 15. Und das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her, also das sind jetzt alles erwachsene Frauen.
Also hast du das gebracht?
Ja, also guck mal, in dreieinhalb Wochen kannst du keinen Menschen verändern, aber du kannst ihm eine Richtung anzeigen.
Genau.
Und
das so eine Grundlage oder so einen Denkanstoß geben.
Richtig, oder? Richtig, genau. Und im Endeffekt nur die Damen wissen eigentlich selber, ob das Format denen was gebracht hat oder nicht.
Ja.
Ob dieser Denkanstoß gekommen ist. Im Endeffekt wissen nur die das. Aber ich habe mein Bestes gemacht und bin zufrieden.
Aber es war jetzt gefühlt nicht nur so ein Ding, so komm, wir machen was fürs Fernsehen, für die Allgemeinheit, so dass Leute sich unterhalten fühlen, sondern es sollte schon auch was bringen, ne?
Ich denke, es war eine Mischung aus beidem. Aber da halt diese ganze Kritik gekommen ist von den Organisationen, mussten die halt was verändern. Deswegen halt auch einen richtigen Pädagogen, Sozialarbeiter. Und es gibt ja so verschiedene Formate. Und das, was wir gedreht haben, war Reality-Doku. Mhm. Das heißt, es gibt ja einmal diese Doku-Script, wo die so ein bisschen vorschreiben, was drinnen vorkommen muss. Und bei uns war aber wirklich alles Reality. Das heißt, das Einzige, was geplant gewesen ist, ist zum Beispiel, ich bin vorher zum Club gefahren, habe den Türsteher gesagt, hör mal zu, ich komme morgen mit ein paar Mädels, tu mir einen Gefallen, gib uns einen Korb. Habe ich dem Türsteher gesagt.
Ja, klar.
Und aber was sich dann aus der Situation ergeben hat, wie die sich benommen haben und so, das war halt alles echt.
Ja,
und das war halt schon wirklich traurig und krass einfach, wie aus so kleinen, banalen Dingen das so schnell eskaliert ist, weil die wirklich sich einfach absolut nicht in den Griff gehabt haben. Und es kam also auf einem Dorffest sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Mädels. Also wirklich heftig, heftig. Und da war absolut nichts gespielt. Ich war da von Tag 1 bis zum Schluss. Und da sind die Fäuste geflogen und da war nichts gespielt. Also die Mädels, die haben wirklich schon ein bisschen was auf dem Kerbholz gehabt. Wie gesagt, 3 Wochen ist nicht viel Zeit, aber.
Ja gut, klar, in 3 Wochen kann es kein Mensch verändern. So. Aber
ja. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken, Alter.
Gerne.
Könnt ihr mal angucken. Ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Gucken wir uns auch manchmal bei mir im Jugendzentrum an.
Ja?
Mit der neuen Generation, ja. Ich hab's auch auf DVD.
Geil.
Ja.
Um denen so ein bisschen zu erklären, so, okay, guck mal, das
Genau, was ich so gemacht habe. Ja. Und dann, oh, du warst im Fernsehen, so cool. Yeah.
Genau, du bist ein Star.
Yeah.
Warum bist du hier im Jugendhaus?
Ja, aber ehrlich.
Aber du bist doch Star.
Andere Zeiten.
Du bist doch im Fernsehen, du bist doch Millionär.
Ja, so ungefähr.
Ist echt so, ne, ein bisschen. Aber gut, andererseits muss ich auch sagen, finde ich es geil, dass, also ich glaube auch, dass das dazu beiträgt, dass dann auch die Kids so ein bisschen, keine Ahnung, dich in einem anderen Licht sehen auch so ein bisschen, ne?
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also mit diesem Background, Straße, Ring, ja, Erziele, Fernsehen, genau, ne? Ja, hast du dann schon so ein bisschen, ne?
Ja, du kannst sagen, guck mal, ich hab irgendwie trainiert, ich habe dann auch gewisse Erfolge im Kampfsportbereich gehabt, ich war im Fernsehen, ich habe da auch was erreicht. Weil ich glaube, wenn du nur sagen würdest, so, guck mal, ich war damals auf der Straße, ich bin jetzt Sozialarbeiter, ist so, okay, cool.
Ja. Nee, mal ganz kurz, das haben wir vorhin schon gesagt und das finde ich immer noch richtig stark. Also das ist schon für mich so eine Hauptmessage für deinen Beruf.
Ja, ja.
Klar, ganz ehrlich, für mich brauchst du da nicht noch zu sagen, ich war im Fernsehen.
Also nein, das, aber ich rede von den Kindern.
Ja, ja, klar, es ist nochmal ein Bonus, aber ich glaube zu sagen, so was ich erlebt habe oder an seiner Stelle, was er erlebt hat und was er jetzt macht und da brauchst du kein Fernsehen mehr. Es ist nochmal ich war auf der Straße und jetzt bin ich Sozialarbeiter. Das ist ganz ehrlich, das ist schon eine krasse Nummer.
Genau, so, für jemanden, der das greifen kann, ist es gut. Aber wenn du jetzt irgendwie.
Aber die heutige Generation, die weiß das mit dem Fernsehen gar nicht. Also wenn ich. Wir haben jetzt ein paar Kinder, die nehmen mich so, wie ich bin und die lieben mich auch. Und wenn ich denen das jetzt zeigen würde, jetzt, ne, ich habe das vielleicht vor 2 Jahren das letzte Mal abgespielt. Okay. Also diese neue Generation, ne, wir haben ja auch immer so einen Generationswechsel. Irgendwann, die einen, die gehen in die Ausbildung, ja. Partnerschaften, keine Ahnung was. Das ist dann wie so eine Ablösung. Mhm. Und dann kommt die neue Generation. Jetzt haben wir ja wieder neue Generationen. Und du musst dir vorstellen, unsere Generation vor Corona, die ist weg. Wir haben die letzten 2 Jahre von denen verpasst, muss man auch wirklich sagen.
Ja.
Also hat ein tiefes Loch auch in die Jugendarbeit bei uns zum Beispiel gemacht, dass wir die so nicht verloren haben, aber dass wir haben 2 Jahre von denen eigentlich nichts mitbekommen, ne, aufgrund von Corona. Und die sind jetzt in der Ausbildung und die kommen halt noch ab und zu, aber es fehlt einfach was. Und jetzt haben wir wieder eine neue Generation, 12, 13, 14-Jährige, also Jüngere. Die kommen und die wissen davon, ja, die wissen von meinen Fernsehkarrieren ja absolut nichts. Wenn ich das dann spiele, dann natürlich, oh cool, dann zeigen die es auch, oder zeigen mir irgendwie ein Foto von Du Maroc, wo ich auf dem Musikvideo bin und einen Drehkick mache oder so, das ist dann auch so voll der Highlight, kramt die irgendwelche Sachen raus, hier bist du das.
Ja,
ich weiß schon, was er damit meint, so, dann hast du noch mal so ein anderes.
Ja, klar, Andings, ich wollte dir nur sagen, das ist Bonus, weil ich glaube, das
genau,
ist
es einfach nur
schon aus, so.
Hm. Ja, aber für die Kinder ist es schon so.
Also ja, ich habe das schon verstanden.
Ja, hast du verstanden?
Wirklich? Ja, ja. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden.
Nee, du hattest auch Probleme in deiner Jugend, glaube ich.
Du warst dabei, ja.
Ja, klar. Deswegen weiß ich, dass du Probleme hast.
Sorry, jetzt geht es noch ein bisschen weiter, aber du hast gesagt, du hast 2 Jahre verloren. Jetzt würde ich doch noch mal vielleicht abschließend aber fragen, die Generation, die jetzt bei dir ist, nach den 2 Jahren Corona, merkst du da Unterschiede zu vorher?
Ja.
Weil, ich sag dir ganz ehrlich, so als Vater oder so, also, ne, du hast das, wir haben das alle mitgemacht, wir haben alle unsere Probleme gehabt und es war schon so nochmal so ein Brennglas auf die Familien an sich und Gesellschaft an sich und so weiter. Und dann würde ich doch nochmal jetzt gerne, wo du es angesprochen hast, wissen, wie ist die Generation, die jetzt kommt, nochmal ein Unterschied zu denen, die vor 2 Jahren da waren? Weißt du, was ich meine? Vielleicht kurz, ob da irgendwie nochmal so auffällig irgendwas ist, weil ich merke das oder meine es zu merken, dass heutzutage oder jetzt, was heißt heutzutage, aber jetzt einfach nochmal das eine oder andere Problem mehr da ist oder Probleme da sind, mit manchen Sachen umzugehen, weil es sind 2 Jahre. Ich meine, bei uns sind es 2 Jahre, dann von 40 bis 42, aber wenn du ein Kind nimmst, das ist jetzt, sage ich mal, 6 und dann ist es 8 oder es ist 8 und dann ist es 10. Das sind, diese Jahre zählen ja doppelt und dreifach, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Ob du da irgendwie nochmal einen Unterschied siehst oder ob da noch, ja, alleine, also ich sage jetzt von mir aus alleine so dieser gesellschaftliche Umgang oder das Zwischenmenschliche, das ja teilweise auf der Strecke geblieben ist, gezwungenermaßen, weil man zu Hause war oder auch gar wenig Umgang hatte, ob das sich da auch widerspiegelt.
Ja, das auf jeden Fall. Also wie du es gerade schon erwähnt hast, genau diese Punkte, die haben wir auch reflektiert. Und wir haben auch so Fragebögen dann erstellt, letztes Jahr schon, weil wir einfach wissen wollten, was ist bei den Kindern los gewesen und wie haben die das Ganze aufgenommen. Und man merkt, dass diese generell, also soziale Kontakte, extrem verloren gegangen sind, dass es denen auch wirklich gefehlt hat und dass sich viele isoliert haben. Also zu Hause, Handy, Computer, zu Hause, Handy, Computer. Auch jetzt bei der neuen Generation, da ist ein bestimmter Proband, den ich gerade im Kopf habe, der ist, glaube ich, nur zu Hause gewesen, weil auch die Eltern extrem ängstlich gewesen sind, wollten ihm auch nichts irgendwie aussetzen. Und ich sehe, dass dem Jungen locker 2 Jahre fehlen. Also es hat sogar den Anschein, als würden ihm mehr fehlen. Aber ich bin schon der Meinung, dass das bei vielen Kindern was hinterlassen hat. Ne? Das vielleicht jetzt noch nicht so offensichtlich ist, für uns vielleicht ja, für sie selber noch nicht so, aber das dann in den nächsten Jahren dann hervortritt. Aber auch für mich zum Beispiel. Also Ich mache nebenbei noch das Kickbox-Training, noch Personal Trainer. Das ist dann ein bisschen besser gelaufen, aber mir hat meine Arbeit auch total gefehlt, weil ich bin auch so ein kommunikativer Mensch, ich brauche Gesellschaft, ne? Das ist mein Ding. Ja. Und jeder Tag ist anders, weil die Kinder immer mit anderen oder neuen oder Problemen oder auch keine Probleme, Erlebnisse irgendwie zu dir gekommen sind. Und mir hat das auch extremst gefehlt. Auch viele, viele Sozialarbeiter haben dann auch einen Berufswechsel sozusagen vorgenommen, weil die halt auch nicht mehr konnten, können. Ja, das hat denen so gefehlt und dann war das irgendwie anscheinend zu lange und
ja, und die brauchen wir.
Auf jeden Fall. Ey, also absolut wichtiges Thema. Soll sie nicht verloren gehen. Und noch mal ein Appell von mir auch an der Stelle. Die Jugendhäuser heutzutage sind nicht mehr das, was es damals war, sondern das sollten, wie du auf Hund gesagt hast, so egal aus welchem Stadtteil du kommst, so, du musst nicht da dann bleiben oder hingehen, sondern ja, macht was. Bin ja auch gerade so durch meinen neuen Job so ein bisschen sehe ich auch viel und ich finde es sehr wichtig, dass was getan wird für die Kids und auch diese Perspektiven, die wir früher vielleicht nicht hatten, ne? Wie du vorhin gesagt hast, so, was konntest du machen? So, klar, wenn spät kein Bus mehr fährt, okay, dann laufen, aber auch so mit Sportangeboten oder mit Freizeitangeboten, so, das ist schon besser geworden. Also ich als damaliger Junge, der Skateboard fahren wollte, ich musste halt irgendwie von Rödelheim bis nach Goldstein mit dem Fahrrad fahren, um irgendwie auf einer Halfpipe Skateboard fahren zu können. Mittlerweile ist es besser geworden, aber ich finde auch, da kann noch mehr passieren.
Ja.
So.
Also ich habe öfters auch mal Eltern, die dann zu uns kommen ins Haus, also viele Eltern, die jetzt jüngere Kinder haben, die kommen dann das erste Mal mit, die gucken sich das Haus an, dann sagen sie, wow, die einen wohnen vielleicht Luftlinie 100 Meter entfernt, sagen, wir wussten nicht, dass es sowas gibt, ne? Weil die hören nur Jugendhaus, nee. Asozial, bla bla bla.
Aus der eigenen Jugend,
wie ich das gesagt habe. Genau, ist so. Dann kommen die zu uns, dann sehen die, wie es bei uns abläuft. Sehr harmonisch, sehr familiär, respektvoll. Ist auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn ich neue Jugendliche sozusagen aufnehme, beziehungsweise wenn die dann zu uns kommen. Ich mache dann so ein Einleitungsgespräch, ne? Und frag dann, wie sind die auf uns gekommen, was haben sie für Vorstellungen und was wollen sie bei uns machen, bla bla. Und dann erkläre ich denen unsere Regeln. Ich sage, hört mal zu hier, wir haben ganz wenige Regeln, aber ganz klare Regeln. Ne? Erzähle ich jetzt nicht nur so. Sag ich, guck mal, mir ist egal, ob du schwarz, weiß, dick, dünn, Moslem oder Christ bist. Bei uns ist jeder, wird gleich behandelt und mit Respekt. Ne? Das sind so die ersten Sätze, die ich so sage. Und wir haben zum Beispiel auch bei uns im Haus, wir haben diese ganze Politik, was Religion und Politik betrifft, die haben wir bei uns im Haus, haben wir gar nicht. In der Schule zum Beispiel, als ich dort Schulsozialarbeiter gewesen bin, da habe ich Sachen gehört von du Schweinefresser, du Terrorist, du Salafist, du dies. Das sind Dinge, die gibt es bei uns nicht. Und wir haben wirklich auch bestimmt 20 verschiedene Nationen bei uns, auch Religionszugehörigkeiten, aber wir haben diese Problematik bei uns im Haus nicht, weil die Leute wissen, hier wird jeder Mensch als Mensch gesehen ist, egal was einen Hintergrund er hat oder wie auch immer. Und die Eltern kommen dann, die sehen das, wie das bei uns abläuft, die sagen, wow. Und dann wollen die, dass die Kinder dann zu uns kommen. Und die Kinder kommen auch gern.
Ja. Sehr wichtig. Nee, wirklich, also gerade das, was du gerade gesagt hast, so dass so ein bisschen dieses, einfach so dieses allgemein miteinander klarkommen, miteinander leben, ist eigentlich das Wichtigste, so. Genau, scheiß mal drauf, woher du kommst, so. Sehr wichtig. Finde ich eigentlich ein gutes Schlusswort. Tobi, kriegst du noch letzten Worte hin?
Ja.
Ja?
Ja. Krieg ich schon.
Dann hau rein.
Ja. Also erstmal, danke, dass du da warst, auf jeden Fall. die Worte eben gerade, also das ist das, das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, also ich bin so aufgewachsen und ich bin froh, dass es Plätze gibt, wo es so ist, weil in der Gesellschaft heutzutage gibt es viel zu viele Vorurteile und jeder sucht den den Grund für die Problematik bei dem anderen oder irgendwie immer ist der andere dran schuld und so weiter und so fort. Aber da soll mein letztes Wort gar nicht hingehen heute, sondern es gibt so ein bisschen zwei Punkte, die ich ansprechen wollte, nämlich erstens mal deinen Lebensweg, der noch mal krasser ist als bei anderen, die wir vielleicht hier hatten, wo ich immer sage, lebt euren Traum und verwirklicht das, was euch glücklich macht und so weiter und so fort. Das sage ich bei dir auch. Aber du hast ja einen sehr steinigen Weg gehabt und du hast halt wirklich auch einen Weg gehabt, der aus meiner Sicht halt in die falsche Richtung ging und aus deiner ja auch so, aber dieser Weg hat sich zu dem gemacht, was du bist. Und du nutzt diesen Weg, um Kindern oder Jugendlichen zu zeigen, wie es sein kann und wie es vielleicht besser sein sollte oder dass jeder aus seinem Weg was machen sollte, ohne damit Probleme zu haben. Daraus ziehe ich ein Fazit, nämlich die Nummer, dass man nie aufgeben sollte und dass es halt keinen Tag gibt, wo man sagt, es ist zu spät, etwas zu ändern. Und da meine ich jetzt nicht nur von der Straße oder vom rechten Weg abzukommen, sondern für jeden Einzelnen zu sagen, es gibt jeden Tag die Möglichkeit, etwas zu ändern und es irgendwie in die Richtung zu lenken, wo man hin möchte. Das zeigt deins nochmal extrem. Aber es gilt halt auch für andere vielleicht im normalen Leben oder wie auch immer. Aber es ist halt so, dass man sagen kann, du bist jetzt ein Beispiel dafür, dass man es wirklich schaffen kann, sag ich mal, eine 180-Grad-Wendung hinzulegen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und der zweite Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, was wir vielleicht heutzutage auch wieder lernen müssen, es hat auch was damit zu tun, dass man immer den anderen die Schuld gibt und so weiter. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Leute wieder lernen, auch Hilfe anzunehmen. Das habe ich auch bei mir selbst so lernen müssen oder muss es immer noch lernen, dass man sagt, es ist nicht immer alles gut, es läuft nicht immer alles geradeaus, aber es gibt auch viele Sachen, die man auch einfach alleine nicht hinkriegt. Und ich glaube, das hat vielleicht was mit Stolz zu tun oder mit Hoffnung oder mit verschiedenen Dingen, wo man denkt, das wird sich schon irgendwie regeln. Aber manche Sachen kann man einfach nicht alleine hinbekommen. Und da finde ich es wichtig, dass es Menschen wie dich gibt in dem Bereich oder dass es auch in anderen Bereichen Menschen gibt, die einfach helfen können. Und du hast schon gesagt, das war früher vielleicht gar nicht so der Fall, aber es ist heute der Fall. Deshalb ist es für mich wichtig zu sagen, Leute, wenn es für euch nicht weitergeht, dann nehmt Hilfe an. Sei es im psychologischen Bereich, sei es einfach in Beratung in manchen Sachen, sei es im ich kann das Formular nicht alleine ausfüllen, sei es wirklich, ich brauche Hilfe mit meinen Kindern oder ich brauche Hilfe im Job oder ich brauche irgendwas. Man muss nicht immer alles alleine machen und da helfen auch manchmal Freunde nicht, die können einen unterstützen oder stärken oder was auch immer, aber manchmal braucht man einfach Leute, die sich in gewissen Dingen auskennen und da muss man über den Schatten springen, sich öffnen und sagen, Leute, ich kann an dem Punkt nicht weiter, bitte helft mir oder helft meinem Kind oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist nochmal zusätzlich zu der Nummer, man hat jederzeit die Möglichkeit, etwas an seinem Leben zu ändern und man kann dazu auch Leute dazu holen, die einem helfen. Man muss da nicht alleine durch. Es gibt Leute, die gehen durch dieselbe Scheiße oder die gehen durch dieselbe Situation, muss ja nicht immer Scheiße sein, aber und die können einen unterstützen und es gibt Leute, die sich damit richtig auskennen, die damit Erfahrung haben, die dir zur Seite stehen können. Ändern im Endeffekt muss man es immer selber, aber man kann Leute hinzunehmen, die einen an die Hand nehmen und sagen, ich habe Erfahrung, ich habe genug Leute gesehen, die das durchmachen, was du machst. Versuch's damit und damit. Und ich glaube, dieses Hilfe annehmen und nicht zu stolz dafür zu sein, das ist auch nochmal eine große Message an euch da draußen und an mich selber natürlich auch.
Sehr geil.
Hast du schön gesagt. Wie immer.
Cowboy, Cowboy. Cowboy, shawty. Cowboy, cowboy. Cowboy, shawty.